Klasse Idee, diesen Sommer gemeinsam im bayerischen Wald campen zu gehen.
Ja, weißt du, ich dachte mir, das wäre mal was anderes.
Na und ob? Grüne Wiesen, dichter Wald, klares Wasser. Herrlich.
Und hübsch abgeschieden ist es ja auch.
Na logisch, ich schlepp euch doch nicht in irgendwelche Touristenzentren.
Was? Was war das?
Ich weiß nicht.
Da macht jemand Musik. Sepp, kannst du... Sepp? Wo ist denn Sepp plötzlich geblieben?
Keine Ahnung, gerade war er noch hinter uns.
Klar doch, Sepp hat sich ins Unterholz geschlagen und jetzt verarscht er uns mal wieder.
Ha, da ist er.
Vergiss es, Sepp, auf den Quatsch fallen wir nicht rein.
Jetzt komm wieder her, bald wird's dunkel. Und das Abendessen ist fast fertig.
Skistart bleiben, Spezi.
Bitte, bitte tun Sie mir nichts. Sie können alles haben, das...
Jetzt halt bloß dein Futzen. Ihr Preisen seid doch alle gleich. Willst rum mit eurem Geld und glaubst, dass wir hupfen? So, und jetzt werden wir zwei weniger Gaudi haben.
Wie?
Gaudi. Spaß haben wir jetzt, Spezi. Schön's, mein Host. So, und jetzt...
Oh Gott, bitte, alles nur das nicht.
Oh doch. Jetzt liest du mir die Moto Classics Biografie da vom Blatt vor.
Aber...
Lies!
Nachdem er sich Horder gegeben hatte, wurde Hiemen das erste von vielen Opfern des gefürchteten Slime Pits und unter Bedienung von Hordaks schweinischem Handlanger Slime Pick.
Slime Pick, das ist gut. Dazu musst du jetzt noch oink oink machen.
Wie?
Jetzt quick, du Saubreis.
Das hemanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.
Heute folgen wir Mattel zurück zu den Ursprüngen der Masters.
Zumindest, wenn es um die neue Moto Origins Toyline geht.
Aber auch die Mega Constructs und PowerCon Exclusives kommen nicht zu kurz.
Ja, das alles und mehr erwartet euch jetzt in Folge 156 des Hemanischen Quartetts. Mit dem ursprünglichen Wiley aka Sebastian Vogel.
Dem originalen Melkor 23 aka Matthias Köstler.
Dem sich hochpowernden Breitbart 14 aka Michael Reitmeier.
Und dem garantiert keine mega konstruierten Intros lesenden Gordon Volkmar aka The Formless One.
Viel Spaß!
Das hemanische Quartett präsentiert von PlanetEternia.de.
Liebe Hörer, der Sommer ist da, es ist kackenheiß, ich habe auch schon meinen ersten Sonnenbrand und bin gerade aus dem Urlaub zurückgekommen, wo ich eigentlich keinen Sonnenbrand erwartet hätte, denn ich war in Hamburg. Der Matthias hingegen, der war in Italien, soweit ich es verstanden habe. Hast du Sonnenbrand bekommen?
Nein, also das war tatsächlich überhaupt kein Problem. Also nicht, weil das Wetter schlecht war, sondern weil wir uns ganz brav mit 50er Sonnencreme eingecremt haben. Inklusive der Kinder. Also Sonnenbrand hat gar keiner gekriegt. Aber wir hatten andere gesundheitliche Geschichten.
Ja, gesundheitliche Geschichten im Urlaub, das kenne ich auch.
Ja, es macht keinen Spaß.
Ja, also aber sei wenigstens froh, dass deine Haut nicht rot ist.
Ja, genau, das war ne. Und das war auch am Anfang, also dann konnte man sozusagen, es konnte sich dann bis zum Ende hin wieder verbessern und das hat auch funktioniert. Genau.
Ja, super. Wie sieht es denn bei dir aus, Michael? Du hast ja jetzt, wo wir gerade aufnehmen, Anfang Juni noch Ferien, also Pfingstferien. Hast du dir auch schon Sonnenbrand geholt, weil du zu viel in der Sonne warst?
Wir waren letzte Woche in Österreich, da haben wir tatsächlich am Neusiedler See in Grenze zu Ungarn vergessen oder irgendwie anscheinend ein paar Stellen am Rücken nicht erwischt beim Eincremen und da einen Sonnenbrand geholt, aber jetzt auch nicht so wild. Aber ansonsten waren die Ferien bisher ziemlich entspannt.
Ja, schön, schön. Und dabei haben die Sommerferien noch gar nicht begonnen. Und also ich kann mir aber zumindest nicht vorstellen, dass der Gordon viel Sonnenbrand hat. Von dem habe ich nur mitgekriegt, dass er wieder in der Dunkelheit auf Konzerten rumgesungen hat, oder?
Ja, das stimmt. Hier ist allerdings tatsächlich nicht so viel Sonne. Wir haben jetzt heute 20 Grad gehabt. Das war vollkommen relaxed. Und ja, bei uns ist es ja immer irgendwie so, wenn es im Rest Deutschlands dann irgendwie schneit, dann ist hier gar nichts. Und wenn es bei euch irgendwie 40 Grad hat, dann sind es bei uns so 18. Also das ist halt, ne, da ist Sylt halt ein eigenes Universum. Das ist halt einfach so. Und da geht dann auch nicht so viel. Also heute hatten wir einen guten Tag, muss ich einfach sagen. 21 Grad, das war angenehm. Aber jetzt nichts mit großartig Sonnenbrand und sonst irgendwas. Ja, und am Wochenende hatten wir in der Tat ziemlichen Bauernregen, der dann irgendwann um 18 Uhr aufhörte, passend zu unserem Konzert ab 20 Uhr, das dann bis 0 Uhr ging. Also wir haben 31 Songs performt, 400 Leute waren da. Das war gut.
Coole Sache, sehr coole Sache. Ja, dann bin ich mal gespannt, was wir nach oder während den Sommerferien dann für Geschichten haben werden. Aber jetzt kommen wir mal zu etwas anderem. Ja, tatsächlich haben wir heute weder den Masters Kinofilm noch Snake Mountain im Programm. Da haben wir ja wirklich in den letzten Folgen oft genug drüber geredet.
Oh!
Ja, wie ja. Schade.
Ja.
Kommt gerade, wo du da bist, Gordon. Ja, aber dafür haben wir heute eine Biografie dabei und ihr habt ja auch schon ein paar andere Themen gehört. News haben wir heute sehr lastig dabei, so viele News sogar, dass wir deswegen jetzt kein, in dem Sinne, nostalgisches Thema anstimmen. Ich wollte eigentlich gerne, dass wir auch mal wieder Minicomics besprechen, das müssen wir aber auch mal anders verschieben. Im Moment merkt man wirklich, dass die SDCC-Season wieder losgeht, aber bei uns geht es jetzt erstmal los mit den Hörerfragen.
Ja, die erste Frage ist vom der Magier des Bösen und die lautet, waren die Hörspiele für euch früher eher Werbung für Toys, die ihr noch nicht hattet, oder waren sie für euch eher Begleitmaterial zu euren Toys?
Also bei mir war das so, könnte eigentlich sagen, sowohl als auch. Ich habe Szenen nachgespielt, die im Hörspiel vorkamen. Und da hatte ich natürlich die Figuren dazu, zumindest teilweise. Beziehungsweise, wenn ich sie nicht hatte, wollte ich sie auch haben. Wobei der größere Werbeeffekt bei mir tatsächlich durch die Werbemagazine beziehungsweise die Checklistenposter, die sowohl in Werbemagazinen vorhanden waren, als auch, ich glaube, bei Spider waren die mit drin, so zum Abhaken. Das waren bei mir eigentlich die Hauptanheizer für neue Figuren, habe ich die gesehen. Natürlich hinten auf den Cardbacks, aber die ein oder andere Geschichte nachgespielt, aber sowohl als auch letztendlich.
Bei mir war das tatsächlich hauptsächlich so, dass die Begleitmaterial waren und weniger Werbung für Toys, die ich noch nicht hatte, war. Wobei ich das natürlich nicht so hundertprozentig bewusst sagen kann. Ich weiß, dass ich als Kind ja Merman zum Beispiel nicht hatte. Den wollte ich immer gern, weil der für mich ein Hauptcharakter war. Das kann natürlich auch durch die Hörspiele beeinflusst gewesen sein, aber es war für mich dann ansonsten eigentlich nie wirklich so, dass ich jetzt irgendwas ganz neu in einem Hörspiel erfahren habe von einem Charakter oder einem Spielzeug und habe dann gesagt, oh, der Blazerhawk, den muss ich haben oder Whiplash muss ich unbedingt haben, sondern das war halt geil, wenn ein Hörspiel dann mit Whiplash oder amerikanisch Whiplash gekommen ist und ich dann gesehen habe, ja, den habe ich ja da und dann kann ich das nachspielen. So war das bei mir dann eher.
Ja, also bei mir war es auch eher so, wie bei Michael zum Beispiel, also dass ich auch eher über Figuren halt informiert wurde, über die Magazine und ja, teilweise eben auch durch die Minicomics oder sonst irgendwie was, ne, durch die Cardbacks, eben Cross-Sell-Art. Also das ist, die Hörspiele habe ich tatsächlich eher als ja, Episoden der einzelnen, also eben als Geschichten wahrgenommen, genauso wie eben die Minicomics oder eben auch mal die ein, zwei Cartoon-Folgen, die ich damals gesehen habe, nicht so sehr als Werbung und Hinweis auf neue Charaktere. Meistens war es auch so, dass ich die Hörspiele erst dann gehört habe, wenn ich die Figuren schon kannte. Das heißt also, ich glaube, es hat es nicht einmal gegeben, dass ich jetzt irgendwie ein Hörspiel gehört hätte und da wurde jetzt über eine Figur gesprochen, die draußen war, die ich noch nicht kannte. Außer wenn es jetzt natürlich eigens erfundene Figuren so fürs Hörspiel gewesen sind. Aber Figuren wie Zodak oder so kannte ich dann natürlich alle.
Also ich hatte jetzt auch nicht zur Erinnerung, dass ich da mir ein Hörspiel mir angehört habe und dann so, oh, jetzt will ich diese Figur oder dieses Fahrzeug kommen. Also war es dann wohl auch keine so richtige Werbung. Also ich habe schon immer, ja, den Blasterhawk oder so, sowas hätte ich schon gern gehabt, aber jetzt nicht nur wegen den Hörspielen. Also ich komme mich auch nicht an die Situation, wo ich dann so richtig so direkt gesagt habe, okay, weil ich es jetzt in den Hörspielen gehört habe, will ich es unbedingt haben. Also wir haben ja auch ganz früh eben Figuren gerückt, dann, also gerade zum Schluss, also so die
späten. Im Ausverkauf, oder?
Nein, also ich meine jetzt die späten Figuren, die sind ja gar nicht mehr in den Hörspielen vorgekommen. Also die ganzen Schlangenmenschen, Squeeze und Snakeface und so. Also die haben wir dann vor allem in Italien gekriegt, eben weil die halt so ausgeschaut haben und man hat sie halt cool gefunden. Und jetzt nicht wegen den Hörspielen.
Ja, auf jeden Fall würde mich mal interessieren, liebe Hörer, wie ist das bei euch dann gewesen mit den Hörspielen? Schreibt es gerne in den Kommentaren auf YouTube oder auf playeturnchen.de. Waren die Hörspiele bei euch tatsächlich werbewirksam, dass ihr Sachen gewollt habt, von denen ihr in den Hörspielen erst erfahren habt? Oder war es wie bei uns eher das Begleitmaterial?
Ja, der Dittmoscher fragt, wisst ihr, wie viele originale He-Man-Realfilm-Schwerter es gibt und wer diese im Besitz hat?
Also ich habe keine Ahnung, aber ich glaube nicht, dass der Alien Marine 2000, der immer auf den Grayscale Con diese Film-Prop-Ausstellung macht, also Masters of the Universe-Film-Prop, der hat das, glaube ich, nicht, weil das habe ich jetzt in meinen, wie oft war ich jetzt auf der Grayscale Con? Dreimal oder viermal, ich weiß es nicht, habe ich das noch nie gesehen. Also entweder hat es irgendwann anders, wenn er es hat, ausgestellt oder er hat es halt nicht. Und ich weiß es halt schlicht und ergreifend nicht, wie viele es da noch gibt und wie viele es gab und wer sie hat, keine Ahnung.
Also ich weiß nur, dass der Special Effects Macher Richard Edlund, der hat eins. Ich glaube sogar auch das Originale. Das wollte er sich nämlich nicht nehmen lassen, weil er da wohl selber auch mit dran gearbeitet hat und das auch echt ganz cool fand. Und ich meine mich zu erinnern, dass jetzt komme ich auf den Namen wieder nicht. Wie hieß der Schauspieler von Blade?
Anthony DeLongis.
Genau. Der hat, glaube ich, mal erzählt, dass während einem Dreh ein Schwert kaputt gegangen sei. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob es Lundgrens Schwert war oder ob es sein Schwert war, das kaputt gegangen ist bei irgendeiner Szene. Und daraufhin hatten sie nochmal Neues angefertigt. Es sind 2-3 Replik außen gewesen. Die sind auch auf Movie Props mal versteigert worden. Aber die sind auch explizit als Replika ausgezeichnet, also gekennzeichnet gewesen. Und also laut dem Interview mit Richard Edlund hat er das Originale.
Fand ich auf jeden Fall ein cooles Design im Film.
Jo.
Jo. Gut, dann denke ich, haben wir die Frage beantwortet. Gehen wir zur nächsten über, und zwar von Peter van Craven. He-Man hat im Filmation-Cartoon eine leicht dunklere Hautfarbe als Prince Adam. Wurde dies je begründet oder erklärt?
Ja, das ist eigentlich eine relativ simple Geschichte. Im Zeichentrick selber wurde das natürlich nicht thematisiert, aber es diente schlichtweg dazu, den Unterschied zwischen Prinz Adam und He-Man zu suggerieren. So wie Clark Kent eine Brille trägt, damit er nicht als Superman erkannt wird, halt Prinz Adam als He-Man halt eben einen schönen Sonnenbrand, naja, Sonnenbrand ist es ja nicht, eine schöne Bräunung, damit er eben nicht als Prinz Adam erkannt wird. Da steht dann halt Teela da und sagt, hey, der sieht doch aus wie Prinz Adam, der He-Man, und Orko steht daneben. Nein, nein, er hat eine viel dunklere Haut als Prinz Adam. Ah ja, das macht Sinn.
Ja, ich meine, hallo Peter van Craven, wer du mal vom Blitz getroffen hast, du auch knusprige Haut.
Ja, so ist wahrscheinlich Anti-He-Man entstanden, der wurde zu oft
verwandelt. Ach Mist, ah, nein, He-Man,
zu oft verwandelt.
Ja. Und jetzt kommt natürlich zwangsläufig die Frage, warum ist Man-at-Arms auch vollkommen schwarz? Ja, der ist nicht weit genug weggestanden.
Genau.
Haben wir es wieder.
Ja. Vielleicht ist es ja auch so, Muskelmänner in den 80ern, also Bodybuilder, die waren ja auch immer bei ihren Shows immer sehr gebräunt und geölt, und darum war das vielleicht auch so eine.
Hier immer noch schnell hinter Grayscale so Bräunungscreme getragen. Oh, Teela darf mich nicht erkennen.
Das müsste eigentlich Super 7 für ihre ersten Neo-Vintage-Figuren mal irgendwie sagen. Ja, das Plastik ist nicht zu glänzend, sondern die sind einfach eingeölt.
Ja, original Bodybuilder.
Genau. Okay, Matthias, kannst du die nächste Frage vorlesen?
Die kommen von Battle Arms und die lautet: Im Minicomic Powers of Grayskull The Legends Begins wurde neben Hero auch der Preternia Disguise He-Man eingeführt. War damals geplant, diesen PD He-Man auch als Figur rauszubringen.
Nicht, dass mir bekannt wäre. Also es deutet ehrlich gesagt nichts darauf hin. Es gibt ja viele jetzt, sind ja, nachdem jetzt ja auch Hero und Eldor nochmal aufgetaucht sind, auch noch viele Konzeptzeichnungen aufgetaucht, wo man Hero zum Beispiel im Zusammenspiel mit He-Man sieht. Da trägt er immer nur seine ganz normale Rüstung, sein ganz normales Standard-Outfit, also das auch kein Battle Punch oder sonst irgendwie was, sondern tatsächlich einfach die ganz normale Standardrüstung. Es gibt keinen Cross-Sell-Art von Preternia Disguise He-Man und ich habe auch keine, ehrlich gesagt, keine Konzeptzeichnungen für ihn gefunden, außer eben dieser kleinen Nummer im Minicomic, was jetzt auch nicht so unwahrscheinlich ist. Selbst in der Gigantosaurus-Werbung ist, glaube ich, der Battle Punch He-Man, der da drinnen sitzt. Also glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass man da irgendwie mal einen Prototypen oder sowas angefertigt hat. Letzten Endes ist das ja auch nur mal eine kurze Interaktionssache für eine Geschichte gewesen. Und es ist ja nicht wie heute, wo jede Variante von He-Man auf den Markt kommen muss.
Es ist ja auch letzten Endes eigentlich nur ein besserer Kartoffelsack, den er aufhat. Also das einem Kind zu verkaufen, das ist der neue coole He-Man, wäre echt schwierig geworden.
Da hätte man die Formen vom Eldor dann wieder verwenden können, sozusagen. Also einfach He-Man in Eldor-Umhang.
Ja, selbst das hätte nicht astrein funktioniert, ja, weil der Umhang ja offen oder weil die Kutte ja offen ist. Ja. Das ist was. Ich habe immer in früheren Jahren überlegt gehabt, es wäre doch eigentlich cool, wenn Powers of Grayskull Teil 2 und 3 der Minicomics die Laserfiguren eingeführt worden wären. Wäre vielleicht zwar auch nicht so geschehen, weil sie sich dann ja auf Preternia konzentriert hätten, aber das hätte ich ganz cool gefunden, wenn dann He-Man und Skeletor wieder in der Vergangenheit dann von den Türmen der Macht da irgendwo diese Kräfte bekommen.
Wobei es aber eigentlich auch ganz interessant ist, dass da zu der Powers of Grayskull Line eigentlich relativ wenig Konzeptzeichnungen zu Charakteren zumindest entstanden sind. Zumindest sind die bisher noch nicht rausgekommen. Ich weiß nicht, der Emiliano Santalucci hat ja diese Bilder jetzt gemalt, die bei Mad Dog, glaube ich, jetzt auch vertrieben werden. Vielleicht hat der noch was im Petto, das weiß man nicht. Vielleicht waren diese Prototypen oder vier Prototypen, glaube ich, waren es, die Super Seven auch irgendwie entdeckt hat, ohne Köpfe. Vielleicht war da auch irgendwas dabei, keine Ahnung. Aber es ist relativ, da ist wirklich relativ wenig bekannt.
Es ist, glaube ich, tatsächlich auch ein Problem, dass da schlicht und ergreifend viel vernichtet worden ist. Das war mal in diesem Interview beim Battle Ram Blog. Jetzt weiß ich leider diesen Namen nicht mehr von diesem Designer.
Wolfram, oder?
War ja, genau.
Wolfram.
Ja, genau. Wolfram, ja.
Weil der war ja so Richtung Ende und der hat ja dann sozusagen auch die NAs ja auch noch mitgemacht, aber der hat ja diesen Übergang miterlebt und der hat, glaube ich, der hat gesagt, ja, die hatten halt mal einen Umzug vom Mattel-Hauptquartier und da haben sie schlicht und ergreifend viel von dem Zeug weggeschmissen, weil sie halt gesagt haben, ja, wozu brauchen wir denn das noch? Das müssen wir bloß umziehen und da ist ganz viel verloren gegangen. Also ich denke, dass da schlicht und ergreifend auch vieles nicht mehr da ist. Also er hat halt einiges bei sich da, also der Wolfram, die Bilder, die man da im Interview sagt, das sind von ihm, die er halt teilweise mit nach Hause genommen hat, aber er hat gesagt, ganz viel ist schlicht und ergreifend weggeschmissen worden.
Eigentlich schade.
Ja, auf jeden Fall. Ich warte auch immer noch drauf, dass mal mehr Konzeptzeichnungen irgendwo rauskommen, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass Preternia Disguise Team in den 80er Jahren nicht als Figur als solche geplant war, weil, wie gesagt, niemand in der Verkleidung wäre nicht so cool gekommen. Kommen wir in der heutigen Fragerunde zur letzten Frage und das ist unsere Running Question wieder mal von Digger T. Lash. Wie seid ihr auf eure Spitz- bzw. Usernamen gekommen, die ihr auf playediternia.de benutzt? Ja, Matthias, wie?
Ja, wie? Also, Melkor, das ist eine Figur von Tolkien und zwar ist der nichts weniger als der Ursprung alles Bösen in der Welt, die Tolkien da erfunden hat. Also der stammt jetzt nicht direkt aus dem Herrn der Ringe, sondern aus dem Silmarillion. Und ebenso Anfang der Nullerjahre, wo ja für uns alle so ein bisschen das Internet angefangen hat auch, wo ich mich dann überall registriert habe, war ich halt auch voll im Herr der Ringe-Hype, logischerweise durch die Filme. Also ich hatte das Buch auch vorher schon gelesen, aber war jetzt nicht so drin in dem Hype. Aber durch die Filme war man halt total und dann habe ich mir auch das Silmarillion glaube, das habe ich geschenkt gekriegt, und habe das dann auch durchgelesen, was hart war. Wer das schon mal gelesen hat, das ist echt hart zu lesen. Das ist quasi ein Telefonbuch von Mittelerde im Grunde. Also nicht nur von Mittelerde, sondern von diesem ganzen Konstrukt. Also es ist unfassbar, was der da für eine Schöpfungsgeschichte sich ausgedacht hat. Und ja, Melkor ist eben da so der Ursprung alles Bösen. Der war irgendwie so eine Art Gott. Ainur heißen die da. Und natürlich gibt's ja dann immer einen, der gefallen ist und der so die Herrschaft an sich reißen will. Und irgendwie, da ich ja auch immer irgendwie so bei Spielzeug oder allgemein immer so dem Bösen tendiere, also so, was mir dann immer, was ich immer cooler finde, habe ich mich dann bei Herr der Ringe auch für diese Seite entschieden, habe dann gleich durchgezogen und eben den Ursprung alles Bösen genommen, den Melkor. Wer sich da mal informieren will über den, da gibt's einen Riesenartikel in der Ardapedia, also in der Wikipedia für Herr der Ringe, kann ich sehr empfehlen. Das ist ein Riesenartikel. Und ja, die 23 ist schlicht und ergreifend mein Geburtstag, der 23. Januar, weil Melkor alleine war immer meistens schon registriert. Und Melkor 23 ist teilweise auch schon registriert gewesen, da war ich dann Melkor 2301, also 23. Januar. Aber das ziehe ich bis heute durch und ja. Also wenn man Melkor 23 googelt, dann findet man meistens mich. Genau.
Ja, Mensch, dann haben wir ja mittlerweile fast alle hier im Podcast durch, aber die Frage wird uns zumindest in der nächsten Folge noch weiter beschäftigen. Was uns jetzt aber beschäftigt, ist eine neue Moto Classics Biografie. Und weil von der Figur gerade auch schon das erste Video rausgekommen ist, reden wir heute über Horde Zombie He-Man.
Ja, Horde Zombie He-Man, also eine ganz neue Figur mal, ne? He-Man mal in grün. Ich freue mich schon auf die nächste Farbe. Gedankengesteuertes Monster der wilden Horde. Nachdem er sich Hordak ergeben hatte, um die Geiseln Boldron und Quazara zu retten, wurde He-Man das erste von vielen Opfern der gefürchteten Slime Pit. Slime Pig, Hordaks schweinischer Handlanger, überzog He-Man im Slime Pit mit verzaubertem Schleim, bestehend aus reiner Boshaftigkeit. Horde-Zombie He-Man wurde als Hordaks bedrohlicher, bewusstseinskontrollierter Vollstrecker ausgesandt, um Skeletor zu vernichten, bis der älteste der Steinmenschen, Stondar, ihn mit Hilfe des magischen Sonnensteins befreite. He-Man zerstörte daraufhin die Schleimgrube und befreite die anderen Opfer, dennoch blieben Reste von Hordaks Schleim erhalten. Nach dem Wiedererwachen überzeugte der frühere Pigboy, nun unter dem Namen Slopbor bekannt, seinen porzinischen Verwandten Slime Pig Skeletor dabei zu helfen, die Überreste des Schleims erneut zu nutzen, um die Slime Pit wieder zu errichten und erneut He-Man unter dessen Kontrolle zu bringen, sodass dieser eine Armee mutierter Knochenkrieger umhüllt von Schleim anführe. Um ihren Bruder zu retten, verbesserte She-Ra ihre Heilkräfte durch die Magie des Zepters der Macht und beseitigte den bösen Schleim ein für alle Mal.
Wow.
Ja.
Nicht schlecht.
Ne? Slime Pig hat auch noch nie jemand vorher von gehört, aber.
Ach, ich schon.
Ja. Ich habe ja gesagt, ja. Niemand.
Super, ich bin niemand. Jedenfalls, diese Figur, die garantiert nicht Slime Pit He-Man, sondern Horde Zombie He-Man ist, hat durchaus wieder einiges Name-Dropping drin. Und ohne darauf jetzt sofort einzugehen, ja, Matthias, was sagst du zur Biografie?
Also teilweise dürfte das ja die Geschichte sein von dem Minicomic, oder? Vom
ja, so Z- der erste Teil.
Genau, ja, ich find's lustig, dass da der Pigboy wieder vorkommt, also unser kleiner Handlanger von Skeletor aus dem Film, der für minus 3 Sekunden sichtbar ist. wenn man ganz genau zuschaut und ja, und der ist natürlich Slopbor heißt, also hervorragend. Das stimmt alles. Also im Grunde ist der jetzt eine neue Rasse eingeführt worden, ja, mit Slime Pig und Pigboy, aka Slopbor.
Slobber. Eigentlich würde das wohl Slobber.
Ja, aber das ist ja, also Boar ist ja Wildschwein.
Ja, und Slob ist Fiesling.
Ja, also.
Ja.
Fieses, also ein fieses Wildschwein. Ein
fieses Wildschwein.
Ja. Ja, aber es gibt auch das Wort Slobber.
Ach so, das ist dann der.
Das heißt das
Wortspiel. Eigentlich. Ah, ja, okay. Ja, das
genau.
Ist
genau.
Ja,
also so wie Chlorful und so.
Ja, ja, okay, das ist dann so ein Wortspiel. Ja, okay, das ist ja, das ist cool. ja, das ist dann schon wieder, also das ist zwar verschwurbelt, aber es ist irgendwie lustig verschwurbelt und darum gefällt mir das jetzt schon. Also ist irgendwie irre, aber es passt ja zu dem Thema irgendwie so schleimig und ja eben Zombie und dann genau, sie bauen ja dann auch noch das 2000X ein, also diese Skelettkrieger, die man da auch aus dem, also die ja in dem 2000X Slime Pit, der da drin stand, das finde ich auch cool, dass der auch mal wieder vorkommt. Also es ist mal wieder so ein richtiger Hodgepodge von allem, so ein bisschen. Aber ja, ist in Ordnung. Und am Ende, ja, okay, es wird irgendwie alles sitzt, also da gibt kein Schleim mehr durch die Shira dann. Also das ist ja sehr eine schnelle Lösung dann irgendwo. Ja.
Dank Shira gibt es keinen Schleim mehr. Das hört sich wie irgendein Pflegeprodukt an. Kaufen Sie jetzt Shira gegen Schleim.
Shira schleimfrei.
Ja, genau. Ja, sehr gut. Auch für ihren Abfluss.
Ja. Oder Nasenspray.
Ja, und die Rasse sind jetzt die Porkinians.
Auch neu, ne? So mehr oder weniger.
Ja. Ach, ja. Das vielleicht jetzt die Erzfeinde von den Felslingen. Irgendwie.
Nee. Ja, super. Steine gegen Schweine. Wer gewinnt?
Das erinnert mich immer an die amerikanische Ausgabe von Familienduell, wo sie eine Frage hatten. Name something that begins with pork. Und einer antwortet Cupine. So, das wäre so, wie wenn Werner Schulze-Erdl damals zu mir gesagt hätte, nennen Sie ein Wort, das mit Schwein beginnt, und ich sag Errei.
Ja. Ah. Also, es ist so. Finde ich schön, wie gut.
Porcupine wäre ja Stachelschwein. Mhm. Ne? Und also das war natürlich ein X, aber er meinte halt, der Kandidat war sich so sicher, dass es Nummer 1 ist. Und der Host der Show, Steve Harvey, hat sich totgelacht und meinte, ja, das wird Nummer 1 auf YouTube. So, also, unterirdisch. Also jeder, der das noch nicht gesehen hat, gebt mal Porcupine Family Duel ein. Also, könnt ihr mal lachen.
Jetzt sind wir voll vom Thema weggekommen, ja. Aber irgendwie doch wieder im Thema drin. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, diese Schweinerei, die sie da betreiben in der Biografie, finde ich irgendwie cool. Also Slime Pig ist tatsächlich, wenn ich mich recht entsinne, auf dem Filmation-Cartoon gefußt gewesen, wo dieses Viech irgendwo das Slime Pit betreut hat. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht mehr sicher, ob das in der finalen Folge, wo das Slime Pit auftrat, auch zu sehen war, das Viech, oder ob das nur im Skript war und dann am Ende rausgeschnitten wurde. Das müsste ich nochmal nachschauen. Ich habe tatsächlich die Frage heute Nachmittag erst gelesen gehabt und konnte mich nicht mehr vorbereiten auf die Folge. Aber
also ich habe es nachguckt. Das ist im Shira-Cartoon, wo eben dieses Slime-Pick auf Beast Island das Slime-Bit betreut letztendlich.
Und es ist in der richtigen Folge auch gewesen, nicht so, nur in dem...
Genau, soweit ich weiß schon. Und das Slime-Pick ist ja auch nicht mit I geschrieben, sondern mit Y. Das ist anscheinend diese Anspielung auf oder Easter Egg an James Etock, weil der in seinem Cartoon-Guide das eben auch so geschrieben hat.
Naja, gut, dann haben wir das ja schon gelöst. Ja, ich finde es auf jeden Fall eine coole Referenz für Hardcore-Fans. Und ansonsten, ganz ehrlich, diesen Slobber, der stammt aus dem Son of He-Man-Pitch aus Mitte der 90er, wo Lushima Productions nochmal eine Cartoon-Serie mit He-Mans Sohn machen wollte. Und war da halt eben so ein Schweinekämpfer von Skeletor. Dass der die erwachsene Version von dem Pig-Boy aus dem Kinofilm ist, finde ich ehrlich gesagt endgeil. Ich kann gar nicht sagen, wie sehr ich dabei abnörde. Ich finde es einfach super. Und das sorgt für mich letzten Endes dafür, dass ich mit der Biografie schon begeistert bin. Und wo ich noch nicht ganz sicher bin, aber es könnte tatsächlich sein, dass das Zepter der Macht deutsches Material ist. Ich müsste meinem Character Guide nochmal nachschauen. Ich wüsste jetzt kein amerikanisches, englisches Zepter der Macht oder Zepter of Power, könnte es natürlich auch geben. Aber wir hatten ja das Zepter der unendlichen Macht und da weiß ich ja, dass wir das im Character Guide dann drin hatten. Vielleicht ist das ja auch nochmal ein Querverweis. Oui. Dann hätten die Schweine dieses Zepter vielleicht aus der Grotte da rausgeholt, wo die Lava ja drin ist und deswegen riecht es so schön nach gebratener Schwarte und so.
Also hier jetzt gerade mal schnell gegoogelt, steht hier Scepter of Power, kommt ein Bild mit Randor, wo er das Zepter in der Hand hält und die Episode heißt The Magic Falls.
Ach stimmt, ja, ja, das Ding, was bei Evil Seed dabei war. Oh, okay, an das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr gedacht. Ist es wahr? Ja, okay. Trotzdem, mir gefällt die Biografie. Oder, Michel?
Ich finde sie auch gut, gut geschrieben. Man merkt durchaus, dass sie sich wirklich jetzt an Hardcore-Fans anlehnt, weil zu viel Name-Dropping und Hintergrundinfos, also da muss man schon wirklich recherchieren, um einiges rauszukriegen. Klar, ich finde es auch super, Anlehnung an das Minicomic, dann die 2000X-Referenz mit den Skelettkriegern, dann mit den Felslingen, die als Geisel genommen werden und eben in der Biografie dann von den Star Sisters die Namen bekommen, von Boldron und Katsara oder wie man die ausspricht. Auch in finde ich eine super, super Referenz und auch, dass der Stone da letztendlich dann immer mit dem Sunstone rettet. Wobei in dem Minicomic ist ja die ganze Zeit vom Sun Rock die Rede. Der Sunstone stammt ja wieder aus dem Filmation-Cartoon. Jetzt weiß ich nicht, ob das Gleiche sein soll oder das Gleiche ist. Eigentlich nicht. Ob das halt einfach nur Ähnliches als Referenz eingebaut, keine Ahnung.
Also dieser Sunstone, der entstammt dem Minicomic Escape from the Slime Pit.
Ne, da heißt, also ich habe das heute nochmal kurz durchgelesen, da wird von Sun Rock gesprochen. Und Sunstone ist aus im Tempel der Sonne aus Filmation.
Genau, und das ist eben die Schwierigkeit dabei. Ist es jetzt irgendwie zusammengemixt worden oder nicht? Das wüsste ich jetzt auch ganz gerne.
Im Endeffekt spielt es wahrscheinlich keine Rolle, aber grundsätzlich finde ich die auch, obwohl es wirklich abgedreht ist mit den ganzen Schweine-Referenzen und Big Boy, Slobber und so weiter, Slime Pig, echt eine amüsante Biografie.
Ja. Und sogar 2000X-Referenz mit den Knochenkriegern, muss man ja auch sagen. Die Mutant Bone Warriors, die beim Mutant Slime Pit dabei waren. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der Gordon so überzeugt ist.
Ja, also ich meine, ich finde die Bio okay. Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist mehr eine Bio über den Slime Pit als über Horde Zombie Hime irgendwie. Also ja, dass man jetzt Slime Pig da mit einbaut, in der Schreibweise 8 Einträge bei Google, also sehr bekannter Charakter. Tatsächlich in der Filmation-Folge aber anders geschrieben. Sieht auch ein bisschen strange aus mit seiner Taucherbrille, die er dann da aufhat. Ist also so ein typischer Kinder-Cartoon-Charakter. Weiß ich nicht, ob ich den dann so besonders bedrohlich finden würde. Also der müsste vielleicht mal ein Redo haben. Also wenn der Charakter He-Man irgendwie einfängt, dann ist das doch ein bisschen sehr peinlich für He-Man. Aber gut, ja, dass man die Mutant Bone Warriors nochmal mit reingebracht hat, waren es eigentlich dieselben, die Triclops gebaut hat, die er immer versucht hat, klein zu schreddern.
Ich glaube schon, ja.
Die fand ich eigentlich ganz witzig. Die hatten zumindest in 2000X-Cartoon einen gewissen Impact. Das fand ich ganz okay. Dass man die da mit reingebracht hat, ist in Ordnung. Und ja, klar, dass der Pig Boy jetzt älter geworden ist und dann eben da irgendwie der keine Ahnung, jetzt ein Warzenschwein oder Wildschwein sein soll, meinetwegen, warum nicht, ne? Gab's bei Spawn auch. Also von daher, das ist schon in Ordnung. Da ist jetzt so eine kleine Nebenstory, die man hier irgendwie geschmiedet hat für einen Nebencharakter. Das ist okay.
Ja, dann sind wir tatsächlich, ich glaube, zum zweiten Mal in Folge mit Biografien gar nicht unzufrieden. Mal schauen, wie das in den nächsten Folgen weitergeht. Da haben wir ja immer noch mehr als genug, über die wir reden können. Aber jetzt kommen wir mal zu den Neuigkeiten. Und oh boy, gab es News. Und die kleinste davon, da brauchen wir gar nicht viel zu sagen, die kam von Super 7 in Form von neuen Soft-Vinyls und Mikro-Vinyls, also diese japanischen Viecher in total absurden Farben. Da hat Super 7 mal wieder ein paar Varianten rausgekloppt von ihren Mini-He-Man und Skeletor-Vinyls und von Skeletor und Beastman, waren teilweise auch schon ruckzuck ausverkauft, obwohl das Zeug schweineteuer ist. Und ja, wie gesagt, ich glaube, man muss gar nicht groß drüber reden, es sei denn, jemand von euch findet da tatsächlich eine Farbkombi endgeil.
Also ich nicht, ich finde es völlig uninteressant. Es scheint Käufer zu geben, gut, für mich ist es nichts.
Stimme ich vollkommen zu, lässt mich absolut kalt, hat für mich auch nicht den Monster My Pocket Flair, den andere Sachen haben. Also da denke ich auch so, ja, wem es Spaß macht, bitte, aber ich sag da auch Pass.
Das Einzige, was ich faszinierend finde, ist, dass sie einfach es durchziehen, nur Skeletor und Beastman zu machen, aber diesen Japanese Vinyl.
Wahrscheinlich, weil das tatsächlich so ein Nischenprodukt ist, dass die einfach, dass es sich nicht lohnt, dass sie da Gussformen komplett neu anfertigen, aber dass es sich halt lohnt, diese total absurden Farben für die paar hundert Leute weltweit herzustellen, die halt zahlungskräftig darauf abfahren. Ja. Es sei ihnen gegönnt.
Es sei ihnen gegönnt.
Genauso wie allen, die PowerCon Exclusives gegönnt sind. Ja, wir haben es vorher nämlich schon mal angesprochen. Deswegen haben wir heute den nicht Slime Pit, sondern Hot Zombie He-Man besprochen. Ja, der He-Man und das 3-Pack mit Slammover und den Snack Troopers wurde nämlich jüngst von Pixel Dan in seinen Videos reviewed. Ich möchte auch mal wieder was von Mattel geschickt bekommen. Oder was heißt mal wieder? Ich möchte endlich mal was von Mattel geschickt bekommen, das ich reviewen kann. Aber wie dem auch sei, auf jeden Fall, die Sachen werden natürlich noch nicht rausgeschickt, sondern die werden zur PowerCon erhältlich sein, beziehungsweise nach der PowerCon an die Besteller rausgeschickt. Aber es war schon ganz interessant, sich die Figuren mal anzugucken, denn Horde Zombie He-Man hat ja die Moto Classics Verpackung mit leichten Schleimüberzug bekommen und die Figur selbst hat noch ein bisschen Farbveränderungen bekommen, so relativ dunkles Gesicht ist mittlerweile im Vergleich zum Prototypen. Was mir aber gegenüber diesen sehr positiven Punkten eher negativ aufgestoßen ist, ist Slammoy. Da hat nämlich Mattel scheinbar bei den eigenen Gussformen ein paar schon nicht mehr, also scheinbar sind schon ein paar eingeschmolzen worden. Deswegen konnten sie die nackigen Unterarme und die Stratos-Sockenfüße nicht benutzen und haben deswegen die Keltos-Stiefelfüße genommen und die Hiemen-Unterarme mit den Armreifen benutzt. Ja, so viel zu den Änderungen, die man mal gesehen hat. Und ja, ich frage einfach mal in die Runde. Matthias, was sagst du jetzt zu diesen Exclusives?
Also beim Horded Zombie He-Man, da ärgere ich mich jetzt ein bisschen, dass ich ihn nicht bestellt habe, auch wenn er mit 90 Euro natürlich sehr teuer war. Also, aber mir gefällt er jetzt deutlich besser, eben mit diesem etwas, das ist ja so ein Farbübergang, so unten ist er noch eben so transparent grün, aber dann so ab Nasen-Augenpartie wird er dann so dunkel. Der Pixel Dan sagt immer so Bronze, Metallic irgendwie. Also das zieht sich durch die ganze Figur, also die dunkleren Partien sind alle so bronze, irgendwie dunkel, also die Waffen auch so, und ja, das gefällt mir schon irgendwie jetzt besser, dass er da, das wirkt dann noch bedrohlicher irgendwie, und hat auch diesen, eben so, da kommen dann diese roten Augen deutlich besser raus, also da ärgere mich jetzt schon ein bisschen, dass ich ihn nicht bestellt habe, weil da gibt's dann auch so das klassische Pixel Dan Comparison Time, und da stehen dann so diese eben Faker und Slime Pit und Slime Pit, sag ich schon, Horde Zombie He-Man und Anti-He-Man nebeneinander, und das schaut halt schon irgendwie gut aus. naja, vielleicht kriegen wir doch nur irgendwie und er ist natürlich cool, dass sie die Packung auch so überschleimt haben. Also die Schrift ist so, läuft der Schleim drüber, also natürlich nur als Grafik, und hinten auch so die Rückseite. Also das, da merkt man einfach, da ist so ein bisschen Liebe zum Detail dabei. Jetzt beim Slammerei, das wäre mir jetzt gar nicht mehr aufgefallen, dass da irgendwas jetzt anders ist bei den Füßen und Armen.
Aber jetzt, wo ich es gesagt habe,
jetzt hast du gesagt, das ist alles im Arsch. Vielen Dank. nee, also das Set, ja, mal das hat, also sonst hat sich jetzt nicht so viel verändert, auch also bei den Snake Troopern eigentlich gar nichts, so wie ich das gesehen habe. Und ja, das habe ich ja bestellt. Freue mich drauf. Ich bin jetzt nicht mehr sicher, also ich war mir eigentlich sicher, dass ich den verhüllten Kopf wahrscheinlich drauf lasse, aber der weiße oder weiß-blau-metallige Cyclone-Kopf schaut jetzt eigentlich auch nicht so schlecht aus. Muss ich mal überlegen. Ja, aber cool, dass mal wieder so frühe Reviews kommen. Also das scheint, hat Mattel das einfach noch drauf, also beziehungsweise ist ihnen klar, dass das vielleicht einen Sinn hat, sowas früher an irgendwelche Influencer zu schicken. Im Gegensatz zu Super 7, die halt irgendwann mal ihr Zeug verschicken.
Ach so, die schicken das an Influencer. Deswegen kriegen wir nichts.
Ja, wir haben immer noch zu wenig, wir haben immer noch zu wenig Abos bei YouTube. Ja, wir müssen über 1000 kümmern.
Ah, genau. Müssen, also liebe Hörer, guckt, dass irgendwie eure Oma auch mit anmeldet, dass die abonniert oder sowas, genau. Auch wenn sie es nicht hört und sagt, was soll der Kinderkram. Ja. Ja, Michael, wie sieht's bei dir aus?
Eigentlich sehr ähnlich wie bei Matthias. Also ich fand ja den Horde-Zombie-Himmel von Anfang an schon gut. Habe ja auch die Reaction-Variante davon besorgt. Jetzt wird's dann in meinem Regal eine Anti-Eternia-Ecke gibt schon. Daneben wird jetzt die Slime-Pit-Horde-Zombie-Ecke geben. Also das passt. Sieht einfach richtig gut aus. Auch mit der Verpackung, diese kleinen Schleimspritze ist echt richtig gut gemacht. Und Figur, wie gesagt, transparenten Figuren finde ich eh immer gut. Was in dieses Bild, das der Matthias auch angesprochen hat, von Pixel Dan mit Faker, Anti-Turnier-Himen und Hot-Zombie-Himen, fand ich auch super. Das sah echt genial aus. Das ist auch ganz interessant, dass wurde lang spekuliert, ob die Figuren von Mattel sind. Jetzt sieht man, offensichtlich sind sie von Mattel. Die Rüstungen sind wieder abnehmbar. Die Köpfe auch problemlos.
Mhm, stimmt.
Keine Ahnung, wieso Super 7 das nicht hinbekommen hat, mit die Rüstungen abnehmbar zu machen, wird man nie erfahren, aber ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das so schwer ist. Und zum Slamurai, ich habe das Set jetzt nicht bestellt, ich finde es ein bisschen schade, das mit den Unterarmen, aber da werden sie schlichtweg die Formen irgendwie nicht mehr gehabt haben, beziehungsweise es gibt ja keine wirklichen Formen, glaube ich, hat der Slamurai Handschuhe an in dem Konzeptart, weiß ich jetzt nicht auswendig.
Ja, das ist ehrlich gesagt eine interessante Sache, die ich auch gerne mit einwerfen möchte. Also was Slamurai betrifft, diese Änderung finde ich nicht gut. Finde ich ziemlich kacke, auch weil man natürlich jetzt was ganz anderes erwartet hat. Auch wenn ich jetzt Mattel insofern keinen Vorwurf mache, als dass ich schon verstehen kann, wenn die nach mehreren Jahren plötzlich bei der Fabrik anfragen und die sagen, ja, die Gussform haben wir schon eingeschmolzen und der Deal ist halt, weil Mattel ja für die Fertigung der Figuren von der Powercon bezahlt wurde, ja, wir benutzen nur vorhandene Formen, ansonsten müsst ihr mehr blechen. Mhm. Also da kann man jetzt keinem direkt einen Vorwurf machen, aber trotzdem sieht es halt nicht gut aus. Aber der Witz ist, als diese Sam aus Lemurai Illustration oder von diesem hellen Ninja diese Illustration gezeigt wurde aus den 80ern, habe ich schon die ganze Zeit gedacht, ja Moment mal, es gibt doch gar keine Figuren mit normalen menschlichen Armen ohne Armreife und es gibt auch keine Figuren mit normalen Füßen, die keine nackigen Zehen haben und keine Stiefel haben und so mit menschlichen Formen. Da habe ich schon immer gedacht, das kann doch nicht sein. Die ganzen anderen Figuren, die wurden aus bestehenden Formen konzipiert und der Slamurai hätte dann neue Arme und Beine bekommen. Das konnte ich mir nicht vorstellen. Insofern, vielleicht wäre damals die Figur fertig dann auch mit Themen-Armen und mit Stratos-Beinen gemacht worden oder sowas. Man weiß es nicht. Das finde ich ganz witzig dabei.
Kann natürlich sein. Ich finde es jetzt auch nicht. Ich finde, da die ja wirklich komplett weiß ist, fällt es nicht ganz so stark ins Gewicht. Ich finde auch diese Schattierungen ganz gut. Die haben ja, glaube ich, so schimmernde Highlights sind da dabei bei der Rüstung. Finde ich, sieht ganz gut aus. Ich finde es ein bisschen schade für die Leute, dass bei den Snake Troopern nicht irgendwelche Wechselköpfe oder irgendwie sowas dabei sind, weil da sparen sie ja eh schon enorm an den, weil es einfach faktisch zweimal die gleichen Figuren sind, bloß halt unterschiedliche Köpfe. Sind zwar die Köpfe hinten unterschiedlich bemalt.
Aber es ist dieselbe Form.
Ja, aber was ganz lustig aussieht, aber ich finde, da wäre schon noch mehr gegangen. Was ich schön fand allerdings, sie haben ja auch die Artworks gezeigt, dass auf der Backcard von dem Three-Pack so ein bisschen im Schatten der Felinor von der Fuerza T-Line angeteased wird. Ich meine, wird ja schon lange spekuliert, die bieten sich ja absolut an als Exclusives. Vielleicht kommen die dann irgendwann mal, ich würde es nicht ausschließen, weil sie einfach billig herzustellen sind und zumindest teilweise ganz cool aussehen.
Ja, das ist wahr. Felinor, also die Fuerza-T-Figuren, kann ich mir auch gut vorstellen. Die Frage ist nur tatsächlich, wenn man jetzt zum Beispiel an den Kopf von Merman denkt, hätte Mattel überhaupt noch die Gussform von Mermans Kopf vorhanden? Und ich glaube, also das ist tatsächlich was, wo ich glaube, dass die PowerCon für die nächsten Jahre ziemliche Schwierigkeiten bekommt, was so ihr bisheriges Konzept von reinen Repaints oder Kitbash-Figuren betrifft, wenn dann jedes Mal das losgeht, oh, jetzt muss Mattel erst noch in der Fabrik nachschauen, nachfragen, was ist denn überhaupt noch da und das ist nicht da und das ist nicht da. Ja, scheiße, kein Mermenkopf. Dann nehmen wir den Kopf von Mighty Spector. Ja. Na, Gordon, das wär's doch.
Ja, genau. Das würde auch total passen zu Felinor. Ach nee, doch nicht. Naja. Ja, grundlegend finde ich das Design auch ganz okay. Aber auch hier wieder, also erstmal, jetzt ist er sowieso ausverkauft, also werde ich jetzt auch nicht so schnell meine Hände an einen kriegen, denke ich mal. Für mich hat es da einfach auch wieder der Preis gemacht. Also ich finde den Preis halt einfach ganz schön happig. Ja, mittlerweile so für die einzelnen Figuren und dann ist es letzten Endes wieder nur ein He-Man-Remake so und deswegen sagte ich so, ja, jetzt ist es ein He-Man in Grün und das nächste Mal kommt dann der von Evelyn vergiftete He-Man in Lila und dann kommt der richtig wütende He-Man in Rot und keine Ahnung, also das ist, naja, ihr wisst ja, wie ich da zu Varianten stehe und so. Wie gesagt, ich mag eigentlich auch diese ganzen durchsichtig schimmernden Figuren, ne? Ich mochte auch den Spirit of Hordak und so irgendwie, aber auch da habe ich einfach abgewartet, bis ich jemanden gefunden habe, der mit mir eine Figur getauscht hat, die ich doppelt hatte. Und dann passte das einfach. Und vielleicht mache ich das hier auch. Also ich kenne ja nun auch ein paar Leute auch in anderen Bereichen, die auch noch andere Figuren sammeln. Ich habe da noch ein paar andere Sachen. Vielleicht hat hier irgendwann mal einer einen übrig und ich habe irgendwo noch eine Knock-Off-Figur oder eine andere Toyline, die der oder diejenige dann toll findet. Und dann kann man da vielleicht auch noch irgendwie einen Deal machen und dann mal gucken. Samurai und die beiden Snake Trooper habe ich mir auch nicht geholt, also nicht vorbestellt. Ja, wie gesagt, ich will nicht ausschließen, dass ich mir die irgendwann mal auf dem Sekundärmarkt hole, aber im Moment, wie gesagt, das ist mir alles irgendwie
zu Latte.
Ja, und nicht, dass ich die Designs jetzt total kacke fände oder so, aber irgendwie irgendwas fehlt mir da momentan bei der Line. Vielleicht kommt jetzt ja nochmal ein Aufblühen durch Mattels Übernahme wieder, aber auch ein bisschen, mir ging es gar nicht mal so sehr darum, viele haben sich ja auch über die Qualität des Plastiks bei Super 7 aufgeregt und fanden das alles ätzend und so. Das war für mich gar nicht so das große Problem. Vielleicht auch, weil ich die Figuren halt gerade nicht auspacke. Ich finde, dann fällt es nicht ganz so doll auf. Weil ich allerdings sagen muss, ausgepackt merkt man es einfach. Also ich habe es ja bei meinem Kumpel gesehen, der hatte ja im Regal stehen und da sieht man den Unterschied, gerade wenn die neben den anderen Figuren sehen, schon deutlich. Das ist schon ganz schön krass, hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber es ist halt, wie es ist. Und
aber du hast, glaube ich, die zweite Wave der Moto Classics nicht gesehen gehabt mit Karg und so, oder?
Doch, die hat er ja.
Ich finde, bei der Wave ist auch noch ein Unterschied erkennbar, aber ich finde den nicht mehr so krass wie bei den ersten.
Das stimmt. Dafür war bei seinem Dialer-Mack die Gelenke irgendwie ziemlich locker, was ich auch wieder ein bisschen schade fand von der Qualität her. Aber wie gesagt, das berührt mich ja eigentlich nicht, weil ich ja eh nicht auspacke. Also wie gesagt, ich lasse mich da nochmal überraschen. Die zweite Wave habe ich ja auch immer noch nicht. Vielleicht es suchen jetzt ja schon Leute hier bei mir nach Geburtstagsgeschenken für mich, also kann man die ja mal anbringen oder so. Dann können die zusammenlegen und können mir davon
zwinker.
So zwei Figuren besorgen oder so. Und dann, ich verlange ja auch gar nicht alle vier. Ne, zwei kann ich mir auch selber kaufen. Aber ja, so es ist, keine Ahnung. Ja,
sehr gut.
Es ist für mich einfach so, momentan ist bei Moto Classics einfach so ein bisschen die Luft raus. Und ich habe einfach andere Sachen im Moment, die mich da einfach mehr reizen und die mich auch gerade ein bisschen mehr fesseln und so. Ich habe jetzt gerade Street Fighter 2 von G.I. Joe angefangen, die sind lustig und die machen gerade Spaß und New Adventures fehlen mir auch immer noch ein paar Figuren. Da bin ich auch gerade so noch am gucken, habe jetzt gerade das He-Man Skeletor 2-Pack für einen vernünftigen Preis geschossen und nicht diese 900-Euro-Packages, die immer auf eBay angeboten werden, wo du nur mit dem Kopf schütteln kannst.
Wollte ich gerade fragen.
Ja, das ist vollkommen lächerlich, ne? Total überzogener Preis. Ich habe nicht mal ansatzweise so viel bezahlt.
Im Forum war das?
Das kann sein, dass im Forum auch ein Angebot wurde. Ich habe es aber über eBay bestellt.
Ah, okay.
Aber das war ein gutes Angebot aus Kanada und das konnte ich nicht ablehnen. So, und ja, keine Ahnung. Also das war dann auch ein bisschen was anderes. Und deswegen stehen die Classics jetzt hinten an, aber ich kann jeden verstehen, dem das Spaß macht und die da auch Spaß dran haben. Ich kann aber auch dich verstehen, Sepp, wenn man Figuren ankündigt und sie letzten Endes dann wieder nicht so kommen, wie man sie angekündigt hat, weil ich das auch oft blöd finde. Aber tatsächlich ist es auch so, dass ich den Slime Pit He-Man jetzt sogar ein bisschen besser finde als beim ersten Prototyp.
Was ich mir nur gedacht habe, aus wirtschaftlicher Sicht von der PowerCon, ich weiß nicht, ob die das einfach so schlecht abschätzen konnten, weil als sie die vorgestellt haben, habe ich mir zumindest gedacht, und von den Reaktionen war es ja auch so, dass bei dem Horde-Zombie He-Man, dass der wahnsinnig begehrt war, den wollten wahnsinnig viele haben, der war ja auch schnell ausverkauft, da hätten sie ja noch viel mehr davon verkaufen können. Beziehungsweise auch von meiner Meinung nach von dem Slamurai, wenn sie den einzeln gebracht hätten und dann meinetwegen die Horde Troop, die Snake Trooper in einem Two-Pack, weil das dient ja auch, um die PowerCon zum Teil zu finanzieren. Da ist irgendwie aus meiner Sicht, aus planerischer und wirtschaftlicher Sicht irgendwas schiefgegangen.
Ich glaube, das ist im Nachhinein immer recht gut irgendwo zu sagen, davon hätte man mehr bestellen müssen bei Mattel. Ich glaube, da ist eher so die Schwierigkeit, zum einen diese drei oder eigentlich sind es jetzt zwei obskure Charaktere im Three-Pack wurden natürlich deswegen gemacht, weil wir vor 2 Jahren da Lord Grasp etc. die anderen Konzepte auch in einem Three-Pack hatten, damit das einfach zusammenpasst. Und dass sie da vielleicht auch gedacht haben, dann kriegt man auf jeden Fall das besser verkauft, wenn man das auf die Weise macht. Und zum anderen beim Slime Pit Teamen, vielleicht waren sie da auch ein bisschen scheu, noch höher in die Produktion zu gehen, weil ja das alles vorgestreckt werden musste, das Geld. Und die letzten Jahre haben die PowerCon Exclusives halt nicht so den mega Sellout gehabt. Und das war das erste Mal ja überhaupt, dass es eine begrenzte Menge gab. Und davor wurde das immer so Made-to-Order-mäßig gemacht. Und dieses Made-to-Order-mäßig war aber dann auch nicht in der Menge so groß wie das, was sie halt mindestens bestellen mussten. Also wurde dann am Ende noch mehr geordert, das dann bei Big Bad Toy Store etc. verkauft wurde. Und ich glaube, wenn man sowas schon ein paar Jahre hintereinander hatte, dann wird man auch bei einer He-Man-Variante sehr vorsichtig, ob man da jetzt dann noch höher geht in der Produktionsmenge als das, von dem man sich sicher ist, dass es verkauft wird.
Okay, ist natürlich, das ist nachzuvollziehen, aber klar, man kann nicht in die Zukunft gucken, aber kommen wir ja später noch dazu. Ich bin mal gespannt, wie viel Sets Mattel von diesem He-Man und Prince Adam Pack anfertigt, weil da scheint ja die Nachfrage gigantisch zu sein, aber kommen wir ja später noch dazu.
Ja, auf jeden Fall. Also nur was diese PowerCon Exclusives betrifft, ich bin total auf einer Wellenlänge mit Matthias. Ich bereue auch ein bisschen, dass ich den Slime He-Man nicht bestellt habe. Das 3-Pack wird für mich ehrlich gesagt immer schlechter, aber das liegt auch dran, weil ich die Snake Trooper jetzt am Ende, ich hätte mir da irgendwie noch ein bisschen was Hübscheres von versprochen und Slamurai lässt für mich halt wegen diesen Armen doch ein bisschen nach, aber vor allem die Stoffkleidung von dem finde ich halt absolut räudig, nichtsdestotrotz, wenn der Preis stimmen würde, täte ich mir das mit Sicherheit holen, aber ich habe ja auch drauf verzichtet, zugunsten des Geldes, das für Snake Mountain investiert werden müsste, ja, c'est la vie, muss man halt sehen, wie es kommt. Aber zumindest haben wir jetzt schon mal einen Ausblick auf diese Figuren. Aber ich glaube, wir haben noch was viel Größeres in petto. Nämlich San Diego Comic-Con Exclusives von Mattel. Ja, wie in Werbespots. Und da gab es insgesamt 3 Stück. Ich habe das hier Stück für Stück aufgelistet, aber ich glaube, wir können das auch mal in einem Rutsch durchmachen. Der Mega Constructs Battle Bones ist ein Exclusive. Darüber hatten wir schon mal geredet gehabt. Der war nämlich vorher schon geleakt worden. Jetzt weiß man, da ist ein Mossman Duftbomber auch noch mit dabei und der wird exklusiv sein, dieses Set. Man hat dann auch noch ein ganz frisch She-Ra und Shadow Weaver 2-Pack im Netflix-Stil. Also es sind so Puppen, die mit Stoffkleidung und Stoffhaaren und so gemacht sind. Eher halt für die, sagen wir mal, überspitzt gesagt Barbie Collectors, nicht die klassischen Actionfigurensammler, aber nichtsdestotrotz Tupac. Und dann haben wir ein weiteres Tupac, das hat der Michael vorhin angesprochen, He-Man und Prinz Adam. Und das hat von allen drei Sets natürlich die größten Wellen geschlagen. Denn dieses Two-Pack erscheint nicht nur in einer sehr schönen Box mit Artwork, das im Stil von Alfredo Alcala gemacht wurde. Nein, diese Figuren sind im Grunde Neo-Vintage 2.0 Figuren, die aussehen wie Vintage-Figuren, aber mit mehr Gelenken. Das neue Zubehör, unter anderem ein Dolch, der aus dem Stiefel herausgezogen werden kann. Die Figuren basieren eindeutig auf dem frühen Mini-Comics, wo Prinz Adam halt auch noch eine blaue Weste hatte und so. Deswegen gibt es nicht nur Wechselhände zum ersten Mal, sondern auch Wechselköpfe. Ein Alcala-Hiemenkopf ist auf Prinz Adam gesetzt, aber beide Köpfe gibt es halt normal. Der Standardkopf ist nämlich wie in den 80ern gemacht und ja, die läuten damit im Grunde eine Toyline namens Masters of the Universe Origins ein, die wohl ab kommendem Frühjahr erscheinen wird. Ja, damit können wir im Grunde loslegen. Was sagt ihr zu den Sachen?
Ich fange mal kurz um. Also der Mega Constructs Battle Bones, der war ja schon geleakt. Also da war das Produkt an sich natürlich keine Überraschung mehr. Aber heute, dass er ein Exclusive ist, das hätte ich jetzt tatsächlich jetzt nicht erwartet. Was ganz witzig ist, ist halt dieser Duftbaum da in Mossman Kopfform und Pinienduft offensichtlich. Und ja, die ganzen Figuren sind halt irgendwie auch irgendwie so Art Exclusive-mäßig. Also eben der Faker ist ja auch so Battle Damaged oder man sieht so seine Maschinenteile. Der Faker hat immer so ein Schicksal, der taucht immer in irgendwelchen exklusiven Dingen auf. Anscheinend ist das sein entweder Club 28. Ja, ist ganz cool, aber ist jetzt für mich kein oh mein Gott, ich krieg's nicht, weil es ein Exclusive ist, weil ich ja eh bei Mega Constructs jetzt nicht einsteig. Aber mich würde interessieren, ob das warum das jetzt ein Exclusive ist, weil man hätte es ja einfach auch normal rausbringen können. Oder es kommt dann vielleicht normal raus, dann ohne Duftbaum und keine Ahnung.
Ja, das ist tatsächlich die Frage, weil ich glaube ehrlich gesagt, dass also Battle Bones könnte definitiv aus meiner Sicht regulär erscheinen mit nur zwei Figuren und weniger Zubehör. Und das Shiva Shadow Weaver Set, die beiden könnten auch einzeln auf normalen Verpackungen noch später erscheinen. So wie die könnten auch eine komplette Toyline einleiten, so wie He-Man und Prinz Adam. Also ich bin mir ziemlich sicher, der Prinz Adam ist mehr oder minder exklusiv und der He-Man wird garantiert auf Einzelkarte erscheinen. Vor allem, weil man ja weiß, dass die Four Horsemen jetzt bei dieser regulären Toyline nochmal ziemlich nacharbeiten werden, was die Optik der Figuren betrifft.
Schade auch mit Sicherheit gar nicht, dass sie da nochmal nacharbeiten mit der zu knappen Hose, glaube ich, und den Ellbogengelenken, wo man so wirklich so eine Lücke drin sieht. Aber grundsätzlich fange ich auch mal kurz mit dem Battle Bones an. Das gefällt mir auch gut. Jetzt können die Leute, die das Mossman Deo haben, auch noch passend oder den Deo-Stick passend ihren Duftbaum dazuhängen. Den gab es da auch mal vor etlichen Jahren als Exclusive. Eine Faker in der Magenta-Rüstung sieht auch gut aus, der beflockte Mossman. Ich finde es allerdings auch komisch, wenn der halt wirklich nur als Exclusive erscheinen würde, weil da schneiden sie sich irgendwie ins eigene Fleisch, die Leute, sieht man auch bei dem He-Man und Prince Adam Pack, die Leute sind begeistert. Heute wurden die ersten Petitionen gestartet, dass auf change.org irgendwie da das. Ja doch, wirklich, aber Facebook war voll davon, dass wirklich auch Non-Attendees an diese Packs hinbekommen. Also ich muss sagen, ich hätte es auch wirklich sehr gern und nicht für 140 oder 150 Euro, wie es im Moment bei eBay, also wenn man bei eBay bestellt, kriegt man so circa für 130 Euro All-In, aber ich meine, das kostet 40 Dollar, dieses Pack. Klar, kommt noch alles Mögliche dazu, aber es ist einfach völlig übertrieben und aber man sieht an den Leuten, dass die Leute das haben wollen. Also mir geht's ähnlich. Was mich allerdings völlig kalt lässt, ist dieses Shearer und Shadow Weaver 2-Pack. Keine Ahnung, ob das jetzt dann wirklich diese Serie ist, die Mattel ja eigentlich schon lange angekündigt hat und die das jetzt startet, ob das die Art von Figuren sind, die dann kommen werden. Damit zielen sie ja eindeutig aus meiner Sicht auf Mädchen, junge Mädchen habe, finde ich ein bisschen komisch, oder absurd, weil diese Serie eigentlich sich davon freimachen will, Vorurteile und so weiter, und jetzt kommen wirklich für Mädchen Puppen raus, Barbie-Puppen faktisch.
Naja, aber Mädchen spielen halt letzten Endes auch mit Puppen.
Ja, aber es geht ja schon immer mehr in diese Richtung auch, oder? Dass man das genderneutral macht und
ja, aber unser Sohn spielt auch mit den Barbie-Puppen von unserer Tochter. Also das ist eigentlich wurscht, meiner Meinung nach.
Okay. Ich glaube auch tatsächlich, dass es so die Geschichte ist. Also da könnten wir jetzt eine eigene Folge, die auch gar nichts mit Muto direkt zu tun hat, drüber machen, über Genderism etc. Ich glaube, egal wie man versucht, irgendwo Männlein, Weiblein irgendwo gleichzusetzen, man sieht anhand von Spielzeugen, dass sich halt in einem gewissen Alter bei Kindern einfach auch Sachen besser oder schlechter verkaufen. Und natürlich spielen Mädels oder Jungs im gewissen Alter auch gleiche Sachen, aber wenn du halt irgendwelche Puppen hast, dann kannst du davon ausgehen, dass da doch mehr Mädels zuschlagen werden, als wenn es jetzt eine Actionfigur mit einem Bam-Effekt ist.
Ja, nö, das ist ja völlig klar. Aber man sieht zum Beispiel, wenn man jetzt auf Org schaut, habe ich mal kurz vorher geguckt, die Reaktion zu Shadow Weaver und She-Ra völlig überschwänglich, die Leute sind begeistert, auf Instagram auch. Ist aber ein bisschen vergleichbar, finde ich, wie mit diesen Exclusives von der PowerCon. War auch überschwänglich positives Feedback zu dieser, was war das, Bubble Power Shearer, oder? Und die verkauft sich schlichtweg nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wie sich dieses Two-Pack verkauft, ob es wirklich so einschlägt, wie erwartet. Ich weiß nicht, ob so viele Sammler gibt, die sich das dann holen werden. Bleibt abzuwarten, ist auf alle Fälle interessant.
Ich finde zumindest auch die Preise dieser Sets recht günstig. Die Versandkosten sind es halt wieder, die es tierisch draufschlagen. Aber wenn man das mal sieht, $40 für zwei Figuren, aus heutiger Sicht vollkommen okay eigentlich.
Mhm. Ja. Würde ich auch sagen. Interessant ist, Mattel hat das halt freigeschaltet und man kann die ja bestellen irgendwie, aber man muss halt auf der Convention einchecken und dann werden einem die Figuren danach zugeschickt. Das haben irgendwie ganz viele Leute nicht kapiert.
Ja,
genau. Und haben jetzt bestellt und denken, sie kriegen die Figuren zugeschickt. Ich bin mal gespannt, wie viele dann letztendlich nicht abgeholt werden und dann irgendwie doch vielleicht wieder im freien Verkauf landen werden.
Ja. Was ja dann ein Vorteil für Leute ist, die definitiv nicht zur Convention gehen und dann danach erst nach der Convention bestellen können und beliefert werden, ja, die Leute im Ausland.
Das war doch damals bei der Kiste vom Imp das Problem, dass die, da hatten es irgendwie zu wenig auf der San Diego Comic Con dabei oder die Leute haben so lange anstehen müssen dafür, dass sie es abholen, da haben es teilweise die Leute nicht mehr gekriegt und so. War ein Riesenchaos und damit sparen sie sich halt diesen Schmarrn. Dann gehen die Leute halt zum Messestand, sagen, ja hallo, ich habe das bestellt, dann drückt er auf den Knopf und dann wird es halt nach dem Event verschickt. Dann haben die diese ganze Logistik nicht, was natürlich an sich schlau ist, aber in eigentlich dann wieder dieses Exclusive-Konzept vollkommen ad absurdum führt. Aber gut. Also, also ich war auch kurz verwirrt tatsächlich, wo dann plötzlich die Leute gepostet haben, so, ich versuch's jetzt gerade zu bestellen, aber die Versandkosten sind so hoch. Also, ja, was jetzt? Entweder ist es nur für Teilnehmer oder nicht, aber dann habe ich es halt gelesen. Und
Aber was ja da richtig bitter ist, wenn jemand rüberfährt aus Deutschland auf die San Diego Comic Con und muss sich die dann aber zuschicken lassen für horrende Versandkosten.
Ja, genau, das ist, genau, stimmt, ja, das ist ein guter Punkt. Das ist
natürlich blöd.
Ja, genau. Weil das alles läuft ja wohl über das normale Logistiksystem von Mattel und eben nicht, dass es eben dahin karren soll, San Diego Comic Con und dann wieder, was weiß ich, 20 Leute abstellen müssen, die diese Teile dann ausgeben. Ja,
ja. Das erinnert wieder an beste Maddie Collector Zeiten, ne?
Ja. Auch passend zu den Slammerei-Sachen wieder. Die Leute, die immer so über Mandy Collector abfeiern, weil Super 7 angeblich so kack ist, also tut mir leid, aber Mattel hat auch schon so ein paar Knaller
immer. Wie hießen die noch, der Versand von denen? Irgendwas mit River?
The Digital River.
Ja. Ich höre dir trapsen, ne?
Also, ja, aber das ist ja, also das ist ja ihr eigener Shop, das machen sie ja, glaube ich, alles so selbst und das hat ja auch schon in der Vergangenheit, also wenn da immer diese Ausverkäufe waren, da wurde ja auch immer, dann war es ja kurz mal nicht erhältlich für Deutsche, dann wieder schon, dann wieder nicht. Und ja, keiner hat da
nicht. Geil, ne? Du kommst da an so und dann hast du das bestellt und dann, ja, jetzt musst du noch zur San Diego Comic-Con fahren. Ja, ja, okay, fahr ich da hin, dann checkst du ein und dann, ja, jetzt wird's dir zugeschickt. Was? Ja, ich will das halt hier vor Ort mitnehmen, was soll der Scheiß?
Ja, genau, es ist halt so, es leuchtet einerseits ein, andererseits ist es komisch. Also es ist halt so.
Aber jetzt mal ganz ernsthaft, wenn du dann überlegst, ja, bei eBay kriegst du die jetzt für, was sagtest du, $100 oder so, da kommst du dann ja definitiv günstiger weg, als mal eben kurz nach San Diego zu fliegen.
130 Euro mit dem eBay-Versandprogramm, da sind auch dann die Abgaben schon weg. Also im Moment 130 Euro circa.
Ja.
Ja, wie sieht's denn aus? Ich höre es bei Michael schon raus, der möchte mit Sicherheit gerne diese Sachen eigentlich haben, aber gehen wir mal reihum, anfangen mit Gordon. Würdest du was von diesen Sachen gerne wollen, wenn ja, was?
Keine Ahnung. Warte mal ganz kurz, mal überlegen. Mega Constructs Battleboard from Mattel. Figures each sold separately. Nö, brauche ich nicht. He-Man and Adam Gift Set. Ja, das klingt schon geiler. Also, ja, vielleicht, also, ich glaube, das He-Man und Adam Gift Set würde ich wollen. Wobei ich jetzt sagen muss, auf Planet Eternia ist ja eine große Abbildung von He-Mans Kopf. Und er sieht wieder aus wie ein 60 Jahre alter chinesischer Ladenverkäufer.
So schaut halt der Vintage He-Man aus.
Nee, tut er nicht.
Also ich sehe da auch schon Unterschiede.
Der hat wirklich, ich habe mir extra diverse Bilder angeguckt, weil ich echt dachte, Alter, habe ich den falschen Erinnerungen? Und ich bin sogar danach in meinen Figurenraum gegangen. Nein, er sieht anders aus. Er hat nicht diese Horst-Tapper-Tränensäcke. Und er ist ein Stück weit, ja, er ist einfach ein ganz kleines Stückchen anders bemalt. Er sieht martialischer aus. Der Alte sieht einfach martialischer aus. Und sie kriegen diese nicht mehr hin.
Nee, ich glaube, sie haben dieselbe Gussform wie bei dem Giant-Team
benutzt. Das glaube ich nämlich auch.
Sieht sehr ähnlich aus. Aber wenn sie das machen, falls sie das gemacht haben, das ist echt.
Nein, das ist nicht der Giant-Team auf
dem Kopf. Ich glaube schon. Das ist der Giant-Team im Kopf.
Nee, nur nicht die Perücke, aber guck mal, auch der Haaraufsatz ist ja wieder aufgesetzt.
Ja, das ist auch deshalb ein Problem. Also ich finde die nach wie vor trotzdem super, aber die Haare sind auch wieder so aufgesetzt.
Den Adam finde ich okay vom Gesicht her, der passt. So,
den finde ich doch schlechter, ehrlich gesagt. Ja. Der sieht für mich irgendwie wie so ein Custom aus gegenüber dem He-Man. Also der He-Man mit dem Kopf kann ich leben, vor allem in der Größe ist es nicht ganz so offensichtlich, wenn man die Figur dann in der Hand haben wird, wie bei dem Giant-Team-Man. Aber trotzdem, also der Alcala-Adam-Kopf, der sieht halt so unfertig irgendwo aus.
Unfertig?
Ja, ich kann das schwer beschreiben, aber halt irgendwo, das, was so an Konturen in He-Mans Gesicht drin ist, fehlt mir bei diesem Alcala-Kopf wiederum. Ich sehe die richtige Richtung, in die das geht, aber es sieht mir nicht aus, als wäre das jetzt der Kopf, der so fertig ist, und ich bin 1000%ig davon überzeugt, dass wenn die Four Horsemen die regulären Figuren machen werden, und die haben ja, wie gesagt, schon angekündigt, dass ihnen das nicht gefällt und so, beziehungsweise sie dran arbeiten, dass das noch mal ein Stück weit runder wird, weil so ist es für mich noch nicht so überzeugend, ehrlich
gesagt. Das mag ja auch sein, aber also ich finde, klar sieht natürlich die Kopfform von dem Adam jetzt natürlich zu dem klassischen He-Man komplett anders aus, ne? Und das ist natürlich wieder ein bisschen strange, deswegen haben sie auch die Wechselköpfe mit dabei. Ja. Ich finde aber vom Gesamtkonzept her finde ich das Gesicht stimmig. Ob man das jetzt mag vom Stil her, das ist dann wieder eine Geschmacksfrage. Aber ich finde es stimmiger als das He-Man-Gesicht. So, deswegen, die Verpackung finde ich cool. Die sieht geil aus. Das hat was mit dem Alcala-Ding. Und da habe ich auch schon gesagt, so als ein Sammlerobjekt würde ich mir das wahrscheinlich hinstellen. Könnte ich mir bei mir dann noch in die Regale packen. Ich habe jetzt ja in meinem Toy Room noch zwei Regale in die Mitte gestellt, wo ich noch so einzelne Sachen halt aufstellen kann. Und da würde das Ding dann mit drinne stehen. Das wäre vollkommen in Ordnung. Und wenn es am Schluss noch ein paar Feinheiten gibt von den Horsemen, habe ich da überhaupt kein Problem mit. Wie gesagt, Mega Constructs hat mich nie gerissen, auch die Grayskull schon nicht, also reißt mich auch die Battlebones nicht, und so ein Quatsch wie hier Deo von Mossman und so, das hat beim ersten Mal nicht gezogen, warum sie jetzt noch ein Raumerfrischer, ja, ist ein netter Gag, aber pff, so brauche ich nicht. Es ist okay, was sie aus den Figuren machen, das ist vollkommen in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung mit dem mit dem Cross-Sell Art Faker und ich finde es in Ordnung mit dem beflockten Mossman. Das ist alles in Ordnung. Ich kann auch verstehen, warum Leute es toll finden, aber mich persönlich reißt es nicht. Die Shira-Figuren finde ich einfach, ja, weiß nicht, die finde ich lol. Also die habe ich mir irgendwie angeguckt und Shiras Gesicht sieht so, ja, die guckt so, als würde sie gerade sagen. Also weiß ich nicht. Also wenn
kann man schon mal sagen.
Wenn irgendeine She-Ra Gedanken manipuliert ist, dann ist es diese. Ja, also Shadow Weaver, die sie gerade Gedanken manipuliert hat, deswegen diese geistes ausdruckslosen Augen. So, ja, Shadow Weaver, ich mach das, was du sagst. So, also keine Ahnung, die geben mir eigentlich auch nichts. Ich mag auch die Gelenke nicht, also die Knie sehen grauenhaft aus, also als wenn She-Ra jetzt irgendwie die Tochter von Evelyn und Clawful ist und deswegen Schuppen an den Beinen hat. Geht gar nicht. Finde ich nicht gut. Shadow Weaver ist okay, aber ja, auch nichts, was mich wirklich anspricht. Aber pff, das soll es wahrscheinlich auch nicht. Das ist halt für Mädels. Das ist auch okay. Damit können sie dann eben spielen. Das passt schon. Also das, was ich mir vielleicht holen würde, wäre dann, wie gesagt, eben das Two-Pack von He-Man und Adam. Und wenn das tatsächlich noch ordentlich nachgearbeitet wird und man später noch finale Sachen sich angucken kann, dann bin ich vielleicht sogar bereit, dafür 80 Euro oder so auszugeben. Da muss ich dann mal gucken.
Aber ich glaube, das Two-Pack an sich wird nicht mehr nachgearbeitet, oder? Die Folgefiguren dann, oder? Soweit ich das verstanden habe.
Ja, also ich denke mit Sicherheit, dass das Two-Pack bzw. die Two-Packs eben SDCC-exclusive sind. Und dann kriegen wir halt bei Masters of the Universe Origins mindestens einen He-Man, der dann aber anders aussieht als der in diesem Two-Pack. Anders insofern, als dass halt nochmal irgendwo Gelenke optimiert sind und so kleinere Geschichten. Davon gehe ich jetzt aus, dass wir das erleben werden. Also so oder so, ob man das jetzt gut findet oder nicht, man hat auf jeden Fall was Originäres.
Ja, aber das Two-Pack an sich, finde ich, habe ich ja schon mehr oder weniger gesagt, würde ich mir schon gern holen, allerdings nicht zu diesem Preis, weil ich finde die Verpackung super, auch die wenn man sich die Comic-Panels da anschaut, super Hommagen an Cardback von Skeletor mit dieser Grayskull von Aaron McCarthy oder das Battlecat Artwork von Obrero drin verarbeitet und generell natürlich der Alcala-Stil, den finde ich eh grandios. Der Schubert sieht super aus, also wie die Figuren drin positioniert sind. Also das ist echt, finde ich, ein wirklich vor allem eigentlich für 40 Dollar ein Top-Sammler-Artikel. Da kann ich auch über die kurzen Hosen hinwegsehen. Das wird dann wieder ausliegen zu so Sachen wie dieser Dolch, der im Schuh steckt, finde ich genial. Die Proportionen grundsätzlich passen. Ich bin nur gespannt, wenn dann wirklich diese Serie, ich meine, das wurde ja bestätigt, mehr oder weniger weitergeht, was sie dann, und das ist für mich dann bisschen entscheidend, ob ich die sammle oder nicht, was sie da für eine Verpackung wählen. Und da bin ich wirklich, glaube ich, so, dass ich fast hoffe, dass sie nicht das Exploding Rocks Vintage Design nehmen, weil es wird dann irgendwann mal zu viel.
Ich fände es ehrlich gesagt cool, aber ich lasse das einfach mal auf mich zukommen.
Also ich habe auch keine andere Idee, was sie da machen könnten. Also ich will das grüne Grayskull Brick Design will ich da nicht haben.
Ja,
aber,
das
nicht. Aber ich weiß nicht, ob das nach diesem Neo Vintage ist jetzt wieder auf dieser Karte und da wird ja definitiv mehr Zubehör dabei sein. Das muss ja auch irgendwo untergebracht werden.
Vielleicht wir kriegen hier mit einem Wikinger-Helm und das ist da, auf der Verpackung steht dann The Fighting Fu-Man. Oder Lords of Power.
Lords of Power,
ja. Aber was halt da bei diesem Exclusive echt tierisch nervt, ist diese Beschaffung, dass man das halt irgendwie rankriegt, nach Deutschland bekommt. Warum macht Mattel keine Aussage? Ja, das sind jetzt das Two-Pack, das auf der SCCC geben wird. Es wird danach, wurde ja auch noch nicht wirklich kommuniziert, die Figuren einzeln auch nochmal auf Karte geben. Dann glaube ich, könnten die Leute auch vielleicht besser damit leben oder eine Box geben. Vielleicht werden jetzt auch Boxen, in denen die kommen. Keine Ahnung, könnte ich auch gut damit leben.
Boah, wieder verschließbare Boxen. Geil.
Ja, wäre ja eigentlich cool, so in diesem Stil wie diese Japan-Boxen so ein bisschen oder die Los Amos war das, glaube ich, oder? Die kommen in Boxen.
Ja, ja, genau. Ja.
Weil da könnte man das Zeug auch gut unterbringen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Aber generell bin ich von diesem Two-Pack wirklich begeistert.
Ich bin, wie gesagt, bei dem Tupac von den Figuren selbst noch nicht so ganz begeistert. Also irgendwie, ich weiß nicht, diese Gelenke in den Ellenbogen und Knien, das ist irgendwo nicht so ganz meins. Und ja, Gordon hat schon recht irgendwo. Der Kopf von Adam oder der Alcala-Kopf, vielmehr sagen wir mal so, der ist schon in sich stimmig. Irgendwie haut's für mich nur noch nicht so ganz hin. Vielleicht, wenn ich die mal in der Hand habe und mit dem He-Man-Kopf käme ich schon klar. Es ist aber für mich irgendwo alles noch nicht so hundertprozentig optimal. Was für mich da den Reiz ausmacht, ist abgesehen davon, dass der Preis halt im Vergleich zu dem, was wir mittlerweile gewohnt sind, super ist, ist einfach dieses Box-Design. Das sieht super geil aus. Und ich finde es auch spannend, dass Mattel da wirklich nicht auf diese irgendwo Prinz Adam kriegt das Schwert von der Zauberin-Schiene geht, sondern mit der Goddess da irgendwie losgeht, wo ich da schon ein bisschen die Überlegung habe, ob die das auch beim Film so machen werden. Aber so oder so kriegen halt die Leute der Prä-Filmation-Ära jetzt auch mal wieder was ab. Und toi, 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 ein Cardback-Artwork-Merman rückt damit ja in gigantische Nähe. Mhm. Also da bin ich vor allem drauf gespannt. Und dieses Set ist halt cool, würde ich mir holen. Aber hauptsächlich wegen dem Gesamtkonzept und nicht wegen den Figuren allein. Mhm. Battlebones finde ich ehrlich gesagt geil, habe ich ja schon mal gesagt, das wäre so ein Set für mich. Der Jens hat mich da schon drauf angefixt gehabt, indem er mir diese eine Beastman-Figur gegeben hat. Und ja, ich halte mich nur dabei zurück, weil ich halt eben jetzt gucken muss, also bei Actionfiguren 24 ist mein Snake Mountain in Bestellung, in Bearbeitung, deswegen gehe ich davon aus, dass es tatsächlich geklappt hat. Und ich brauche tatsächlich alle Kohle. Und dann, wenn das nicht wäre, würde ich mir auf jeden Fall das He-Man Adam und das Battlebone-Set versuchen zu holen, wenn ich da bei den Versandkosten irgendwo mit jemandem zusammenbestellen könnte und günstig rauskäme, wenn es dann soweit ist. She-Ra Shadow Weaver würde ich einfach nicht holen, weil ich nicht irgendwo Puppen sammeln möchte mit Stoffkleidung. Es sei denn, es kommen mal irgendwann 112-Figuren raus, die halt doch nochmal eine andere Klasse sind. Aber diese Figuren sind halt schon aus meiner Sicht sehr deutlich auf den Kindermarkt gemacht. Gefallen mir aber trotzdem gut, muss ich sagen. Also ich fand das She-Ra-Design ja schon immer gut. Shadow Weaver gefällt mir da auch ganz gut. Also wenn ich jetzt den Sammelbereich hätte, wäre das für mich ehrlich gesagt interessanter als diese She-Ra-Doll, die Mattel schon mal rausgebracht hatte, oder das PowerCon Exclusive davon. Aber wie gesagt, wenn ich jetzt die Kohle für Snake Mountain beisammen haben will, muss ich tatsächlich eigentlich so oder so auf alles verzichten, auch wenn es mir ein bisschen weh tut. Aber naja, kann man nichts machen.
Würdet ihr denn diese Masters of the Universe Origins Toyline jetzt sammeln? Weil, also ich habe mir jetzt natürlich wieder die Frage gestellt, gut, da soll jetzt wieder irgendwie die Kuh gemolken werden. Aber letzten Endes, was machen wir jetzt eigentlich, wenn da jetzt die neuen Figuren kommen und die nächsten Figuren sind dann Man-at-Arms, Skeletor, Beastman, sind letzten Endes alles Stratos, nur...
Stratos, nicht vergessen.
Ja, Stratos meinetwegen, so Teela, so...
Ich dachte, jetzt kommt Forklift.
Das typische 8-Bag so von damals, meinetwegen ja, noch ein Faker, weil der schön billig zu produzieren ist, und dann noch ein Faker Adam am besten, so als Exclusive für keine Ahnung, welche Con wir nicht noch haben. Und dann letzten Endes hat man jetzt ja wieder dann nur die Vintage-Figuren nur mit Gelenken. Also würdet ihr die wirklich sammeln?
Also da ich ja quasi null Vintage-Figuren mehr habe, ist das natürlich schon was Interessantes für mich, da sozusagen da jetzt in das Thema relativ, sag ich jetzt mal, kostengünstig beziehungsweise sicher einzusteigen, dass man eben keine kaputten oder irgendwelche Fälschungen kriegt. Ja, es scheint ja wohl auch zu sein, dass das ja irgendwie auch offiziell nach Deutschland kommt, wenn das alles stimmt mit diesen Preview-Veranstaltungen, die der Mattel Deutschland für den Herbst angekündigt hat, und da jetzt auch eben einige Leute drauf sind, hingehen, die wir kennen. Und ja, wenn das so offiziell nach Deutschland kommt, und das haben wir ja schon oft gesagt, und ich dann in einen Oblätter oder einen Müller-Gecko, und da hängt dann der Stratos und der Faker, dann kaufe ich die. Also das ist eigentlich keine Frage, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ja, darum ist auch eben, also mir gefällt auch dieses Tupac, das He-Man und Prince Adam, aber ich werde es jetzt nicht auf Teufel komm raus irgendwie auf eBay für 150 oder was auch immer Euro oder mir da jetzt zulegen. weil das jetzt nicht so, also ich denke, dass die Figuren an sich sicherlich dann auch normal kämen, eben als in der Origins-Line. Und ja, da die Verpackung ist cool, das muss man einfach zugeben, die ist super gemacht. Aber das ist jetzt für mich kein nur, ich bin jetzt total, ich muss das jetzt irgendwie haben und ich starte eine Petition und oh mein Gott, wir werden alle sterben, wenn wir es nicht kriegen.
Wir machen irgendwann eh alle GoFundMe-Seiten.
Ja, genau. Und ja, also was ich daran heute eigentlich cool finde, ist, dass wir jetzt sozusagen auf der SDCC jetzt wirklich so eine Art, also wirklich Spannung haben. Ja? Also das ist irgendwie, was enthüllt Mattel da jetzt offiziell und ja, was, wie geht's bei Super 7 weiter und solche Geschichten. Ja, also das ist schon, das bringt da jetzt irgendwie Spannung da. Also, weil sonst war es ja doch immer so, ja, okay, Super 7 bringt halt ihre vielleicht 4 neuen Figuren und sagt dann, ja, das ist jetzt alles, was wir zeigen, weil ja, ist halt so und dann wieder schauen. Da ist nach 10 Minuten eigentlich rum die Show und jetzt ist es schon ein bisschen spannender. Also ich finde zum Beispiel das Two-Pack She-Ra und Shadow Weaver finde ich eigentlich ziemlich gut gelungen und ja, das soll, kann ja eigentlich nur dann der Stil sein, den sie dann für die reguläre Toyline, für die Netflix-Serie ja planen. Also konnte ich mir nicht anders vorstellen. Und wenn das auch im Laden steht, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass ich mir da auch ein paar kaufe. Also jetzt vielleicht nicht jede Prinzessin, aber also Hordak und eben Shadow Weaver und also zum Beispiel die Entrapta, die finde ich auch als Charakter cool einfach in der Serie. Also das
beste Charakter der Serie, Mann.
Ja, und, ja genau. Also das kann ich mir schon vorstellen. Und ja, bei den Origins, also ich finde ja auch diesen Namen Origins sehr interessant, ja, weil wenn es dann eben wirklich so Richtung Minicomic und so dieses ganz erste Masters of the Universe geht und eben eher weg von Filmation, das finde ich auch, also interessant.
Das ist mal richtig angenehm, dass das mal wieder weggeht von Filmation. Da sprichst du was Wahres an.
Also so richtig dieses zurück zu diesem barbaren, ja. Dieser einfachen Motowelt, sage ich jetzt mal.
Ja. Wobei die das ja auch tatsächlich ganz geschickt machen. Mir gefällt es nicht so schön auf der Verpackung. Die ganze Verpackung erzählt ja sehr geil, inklusive den Figuren, der komplette Geschichte. So Humans Origin-Geschichte, wie sie da war. Mhm. Aber wie sie Prinz Adam mit eingebunden haben, finde ich gut. Mir gefällt es nicht so gut, dass He-Man halt irgendwie, dass es ursprünglich schon mal einen He-Man gab. Und Prinz Adam wird jetzt zu He-Man, Demon Version 2 oder sowas. Aber Prinz Adam da drin zu haben, zeigt ja auch schon, dass sie auch sehen, selbst wenn es irgendwie Back to the Woods ist, es ist ganz praktisch, weil Prinz Adam ja wirklich auch deswegen erschaffen wurde, weil man gemerkt hat, die Erzählweise ist relativ endlich gewesen, wenn man jetzt nur die reine Barbarenwelt gehabt hätte, wo He-Man in der Hütte unweit von Castle Grayskull wohnt und ab und zu bekommt Vince Skeletor, wie man wieder eine Schwerthälfte findet. Das ist halt schon ein ganz geiler Relaunch dabei. Und es ist interessanterweise irgendwo ganz witzig, wie innerlich aufgeregt ich dabei bin. Diese Neo-Vintage-Line, seit Jahren habe ich davon geredet, dass was das für ein Potenzial hat. Dann hat Super 7 nur Filmation machen können, außer Hero und Eldor, wo wir uns ewig lang geärgert haben. Das war für mich schon irgendwie nur noch sowas, ja, jetzt ist halt wieder eine Wave da, ja, die Figur sieht ganz nett aus, die sieht nicht nett aus. Am Ende war ich dann immer ganz begeistert davon, wie die Figuren halt in den Verpackungen aussehen. Aber hier habe ich mal wieder so richtig so das Gefühl so, ja, jetzt bin ich wieder in den Masters drin, mit denen ich so aufgewachsen bin und ich freue mich schon richtig wieder auf die Figuren selbst. Vorher war es halt, ja, die Figuren, der Verpackung ist geil und jetzt halt, ja, auch ohne Verpackung wird die Figur bestimmt geil sein, wenn mal diese Origins-Line losgeht. Das ist halt mal wieder so schön befreiend.
Ja, und ich glaube auch, ich bin mal gespannt, in welche Richtung das Ganze dann gehen soll, weil wenn das jetzt diese Origins-Line quasi der große Relaunch ist, und wie du vorher schon gesagt hast, ob wirklich, wenn es auf diesen Film mal zugehen sollte, wo es ja konkrete Anzeichen jetzt dafür gibt, ob der wirklich dann in diese Richtung geht, was ich ja gut finden würde persönlich, ich kann es mir aber fast nicht vorstellen. Und weil diese Line zielt aus meiner Sicht schon eher auf die Sammler irgendwie ab. Ja. Keine Ahnung, es muss, außer es kommt noch, ich weiß nicht, ob das diese Line ist, die quasi dann im Laden hängen wird. Das würde, ich würde super finden, mich wundert's nur irgendwie. Weil da müsste ja, weiß ich nicht, ein Cartoon, irgendein Begleitding dazu, ja, Computerspiel, Cartoon, was auch immer.
Ich glaube, es ist halt eher so, dass damit wirklich so unsere Generation wieder ein bisschen wachgerüttelt wird. Irgendwo so, boah, ja, ey, He-Man, geil und sowas. Und dass damit im Grunde auf den Film vorbereitet wird, der sein eigenes Merchandise hat. Ich glaube, das ist halt eher so diese Schiene, die Mattel jetzt versucht zu fahren, dass sie halt einen breiten Markt natürlich abgreifen, aber halt, dass diese Toyline eher in die Sammlerrichtung gehen soll.
Okay, ja, weil dann auf die Frage von Gordon vorher zu antworten, ob ich diese Line sammeln würde, hängt natürlich ein bisschen vom Design ab, aber das wäre dann die nächste Line, die wieder mit den 8-Bit-Charakteren und Origin-Charakteren starten würde. Dann zum, wenn ein Film kommen sollte, wieder eine neue Toyline. Also es geht ja halt immer.
Ich hab, anders funktioniert es ja nicht.
Ja klar, aber der Platz ist irgendwie mal endlich für mich. Ich weiß nicht, wo ich.
Ja, wahrscheinlich. Fragen wir einen Transformers-Sammler, die werden wahrscheinlich auch oder einen Turtles-Sammler.
Oder Star Wars, ja.
Oder natürlich. Star Wars, ja.
Ja, klar, ja, natürlich. Klar. Das ist auch immer wieder dasselbe. Es ist ja auch mit den DC oder den Marvel-Helden so, ne? Du hast 520 verschiedene Batman, genauso wie Superman und. Ja,
oder Iron Man mittlerweile.
Ja, natürlich, klar, ne? Weil das sind eben die Hauptcharaktere und jeder versucht irgendwie daraus irgendwas zu machen. Also ich meine, manchmal, vor kurzem habe ich erst darüber nachgedacht, weil wir hatten irgendwie nach Anime-Charakteren gesucht und ich habe dann noch gedacht, Alter, wenn es nur ein Bruchteil, nur ein Zehntel von dem Angebot in den 90ern gegeben hätte, ich wäre mein ganzes scheiß Taschengeld los gewesen. Und es gab nichts damals, weißt du? Du wolltest was haben irgendwie zu, keine Ahnung, ich habe Fist of the North Star damals gesehen und ich wollte eine Kenshiro-Figur haben und das Einzige, wo ich irgendwann mal davon gehört habe, ist ja, in Japan ist irgendwann mal eine erschienen so und da bist du nie dran gekommen. Und heute gibst du das ein und da kriegst du 1000, so ungefähr. Ne? Und das ist halt so krass, was mittlerweile, das ist ja so überfüllt, du hast so einen überfluteten Markt und du hast als Sammler irgendwann gar keine Wahl mehr, du musst irgendwann cutten, weil es nicht mehr anders geht und Mattel macht jetzt ja genauso wie Super 7 ja genau das gleiche wie alle anderen, 500 Toylines gefühlt, die alle dieselben Charaktere rausbringen, ey. Und irgendwann sagst du dir halt, yo, jetzt ist halt gut.
Wobei wir da, finde ich, aber auch in einer guten Position waren, dass wir halt 10 Jahre lang Moto Classics bekommen haben. Daneben gab es ja dann auch immer wieder so Kleinigkeiten, wo man gemerkt hat, das stand nicht auf sicheren Füßen. Das ist immer ziemlich schnell wieder eingegangen. Mhm. Weil die Frage ist ja jetzt auch, was sich natürlich auch viele Leute fragen, vor allem nachdem Super 7 irgendwie so ein ominöses Bild von dem Filmation hier mit einer Träne rausgebracht hat, wird es jetzt nichts mehr bei Super 7 an Figuren geben? Mhm. Und wenn nein, denke ich mal, dass die Neo-Vintage-Figuren draufgehen zugunsten dieser Neo-Vintage 2.0-Serie, nennen wir es mal, die Moto Origins. Und wenn doch, dann wäre, wenn die Super 7-Sachen doch nahtlos weitergehen, dann wird es natürlich auch wieder erst recht heavy, wenn Mattel Masters of the Universe Origins bringt vielleicht eine Serie zur Netflix-Schiebe, dann noch Filmfiguren und parallel dazu kommen von Super 7 dann auch noch Sachen raus, Moto Classics oder Moto Club Grace kann dann was
passieren. Overkill. Dann macht Tweeterhead doch mit ihren Statuen weiter und dann wird's kritisch.
Ja, und
Mondo. Mondo, ja, stimmt.
Genau, Mondo gibt's
auch noch. Habt ihr auch noch? Also,
ach du
Kacke. Ja, ach du Kacke, genau. Und das ist nämlich genau der Punkt. Deswegen frage ich ja auch, weil jedem ja mal klar sein muss, so, ey, was läuft jetzt hier eigentlich alle? Also ganz persönlich, ich persönlich gebe einen Scheißdreck da drauf, ob die Origins, also die Neo-Vintages, wenn sie jetzt die ganze Zeit nur in diesem Filmation-Stil gelaufen sind, gebe ich jetzt mittlerweile feuchten Rattenarsch da drauf, ob die weiterlaufen oder nicht, ist mir vollkommen egal, weil die interessieren mich überhaupt nicht mehr. Die hatten für mich das Potenzial, was Neues zu machen. Hero und Eldor finde ich auch cool, aber dann ist es ja wieder nur die Standardcharaktere, alle nur im Filmation-Outfit und dann noch Kuriositäten wie Robot He-Man brauche ich einfach nicht. Und deswegen ist mir das auch wurscht, ob die jetzt, also ist mir vollkommen egal, ob die jetzt weiterlaufen oder nicht, aber wenn es so sein sollte, es wird irgendwann ein Overkill. Also irgendwann sagst du dir auch als Sammler, ey, sorry, aber ich gebe doch nicht meinen Mann, ich gebe nicht mein jedes monatliches Gehalt nur noch für Figuren aus, weil ich alle Lines sammeln will. Wie viel Kohle sollst du denn da verdienen?
Das finde ich ist aber auch nicht richtig, wenn man das machen würde. Man sollte schon irgendwo sortieren, was gefällt mir jetzt wirklich gut. Und seien wir ehrlich, diese Vintage-Figuren von Super 7, das war einfach geil vom Grundkonzept her, hat es aber zumindest dich und mich, Gordon, halt nicht begeistert, weil es halt eben Filmation war. So. Aber das Grundkonzept wird jetzt von Mattel auf eine andere Weise aufgegriffen, die mich wieder mehr packt. Da bin ich schon eher bereit, mein Geld auszugeben, als jetzt für die Mondo-Figuren, wo ich sage, boah, das ist viel Geld für eine einzige Figur. Oder auch für Moto Classics-Figuren, wo ich dann jetzt sage, die PowerCon Exclusive, ey, sorry, aber $90 für ein Slime Petitman und das ist eine Figur, auf die ich echt schon auf dem Papierfeuer abgefahren bin, das ist es mir dann nicht wert. Dann zahle ich lieber meine 15 bis 20 Öcken für Moto Origins, die dann eventuell hier auch noch in, keine Ahnung, bei Smith Toys Superstore oder Kaufhof oder was weiß ich ausliegen.
Ja, aber das ist genau der Punkt, das ist ein guter Punkt, weil die Figuren dann, die werden mit definitiv besser aussehen als die Neo Vintages von Super 7. Allein wegen der ganzen Posierbarkeit, das ist so für Original Mock-Sammler fast schon egal dann natürlich, aber da kriegt man dann schon gefühlt mehr fürs Geld, vor allem wenn dieser Versandaspekt wegfallen sollte. Ja. Das macht so viel aus, letztendlich, weil ich glaube, die meisten, also wenn die für 20 Euro dann im Laden hängen, ich hole es mir nicht aus dem Laden, weil es dann wahrscheinlich puncht sind, aber ich bestelle
es mir. Trotzdem ist es eine ganz andere Art von Vertrieb, wenn die heute schon von Mattel selbst sozusagen importiert werden.
Eben.
Oder halt was auch immer und dann können sie es dann an die Händler hier verteilen und dann haben die schon wieder ganz andere Preise und solche Geschichten. Also das ist natürlich ganz was anderes,
ja. Vor allem, wenn dieser große Konzern dahinter steht, und da baue ich halt auch drauf, dass das wirklich groß aufgezogen wird und nicht wieder eigens importiert werden muss oder über Händler und dann halt wieder 15 Euro zusätzlich an Versand draufgehen. Oder 20.
Aber 2000X war ja auch groß aufgezogen und es ist ja auch groß in die Binsen gegangen.
Das weiß man ja nie, ob es in die Binsen geht oder erfolgreich ist, aber also ich wäre ja mal ganz froh, wenn etwas auf dem breiten Markt erfolgreich ist, weil letzten Endes profitieren Sammler auch immer wieder davon und wem es nicht gefällt, der muss es ja dann am Ende auch nicht mitsammeln. Aber es ist halt einfach schön, mal eine Auswahl dabei zu haben und vor allem eine Auswahl von Sachen, die einem richtig gut gefallen. Wie viele Jahre haben wir jetzt damit zugebracht, drüber zu reden, wo Leute ausgeflippt sind, wenn Moto Muscles erschienen sind oder Reaction-Figuren? Was soll der Quatsch und sowas? Und ich glaube, diese Moto Origins Toyland von Mattel ist zumindest das, was viele Fans in unserem Alter jetzt willkommen heißen werden, nachdem schon sehr viele auch die Filmation Toyland willkommen, also die Filmation New Vintage Toyland willkommen geheißen haben. Was man ja auch an den Reaktionen zu diesem Tupac jetzt sieht, das geht ja total ab im Web.
Ja. Und das ist ja auch so, dass wenn die jetzt rauskommen und Mattel den, was gerüchtet wurde, wirklich durchzieht, dass sie alle anderen Lizenzen einkassieren, muss man schauen, was bei Super 7 dann passiert. Wenn es dann theoretisch wirklich nur noch diese eine Line gibt, dann nimmt er diese Übersättigung wieder ab. Die sind auch werden nicht wahnsinnig teuer sein, dann, wenn sie wirklich auch im Einzelnen auftauchen sollten und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ich die sammeln werde.
Ja, und ob Mattel diese Lizenzen einkassiert, das weiß man jetzt auch alles noch gar nicht.
Ja, das ist ja alles.
Ich bin da nach wie vor höchst misstrauisch gegenüber, weil, wie gesagt, also Leute wie die von The Loyal Subjects, die würden Mattels angepeilten Markt sowieso nicht so stark tangieren und ich kann mir schon vorstellen, dass da auch andere Lizenznehmer was bringen. Super 7 hat ja selber auch schon gesagt, sie werden weiter Masters-Sachen bringen, sie wissen nur selber noch nicht genau was. Und wenn ich jetzt spekulieren müsste, würde ich behaupten, dass Super 7 einfach einen Cut gekriegt hat, dass gesagt wurde, hey, Neo-Vintage-Sachen und so, nicht mit uns. Das machen schon wir hier. Wir haben ein eigenes Konzept dafür und wir wollen nicht, dass eure Produkte irgendwie aussehen, als würden die zu uns gehören oder sowas. Aber Super 7 könnte zum Beispiel noch was mit Club Grayskull oder so machen oder weiter ihre Nischensachen, wenn die PowerCon weiter Moto Classics Exclusives bringt, sofern die Gussformen noch da sind.
Ja, und ich meine, Sepp geht dann zu Smice und kauft sich dann da irgendwie für 15 Euro einen He-Man und für 20 Euro einen Cardback Merman und für 900 Euro eine Snake Mountain. Passt doch.
Jo. Oh Gott, vielleicht verkaufe ich Snake Mountain ja auch wieder. Vielleicht kommt's ja an und ich find's kacke. Ach, wem mache ich was?
Viel Spaß beim Versand.
Das ist dann gegen Selbstabholung.
Ja.
Definitiv.
Ja, aber Gordon, würdest du die sammeln?
Ja, das ist eine gute Frage. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht. Okay. Also es müsste, ganz ehrlich, es kommt für mich, glaube ich, schon auf den ersten Cast an. Also es kommt für mich darauf an, wen sie da vorstellen im ersten Cast. Wenn sie jetzt irgendwie gleich wieder zeigen, jo, es ist wieder nur He-Man, Man-at-Arms, Skeletor, bla, also das Original 8-Pack.
Ja,
ich glaube, dann passe ich. Wenn es jetzt aber so kommt, dass sie tatsächlich auch ein paar Figuren da reinhauen, die man irgendwie hätte haben wollen, die eventuell auch zu der Vintage-Toyline passen würden, wenn die dann auch tatsächlich vom Stil her zur Vintage-Toyline passen, dann muss ich mir überlegen. Also da muss ich halt gucken. Ich hätte ganz gerne eigentlich lieber nochmal so Hero und Eldor und sowas. Wie gesagt, eben in diesem alten Stil solche Figuren noch 2-3 mehr gehabt. Aber ja, was nicht ist, ist dann eben nicht. Und also ich werde mir das sehr, sehr, sehr gründlich überlegen.
Okay. Also ich denke schon, dass sie mit den Hauptcharakteren einfach starten werden, weil das der logische Schritt ist, um so eine Toyline zu starten. Gerade auf dem Massenmarkt, noch mehr als auf einem Sammlermarkt. Aber ich kann mir schon vorstellen, wenn das jetzt halbwegs erfolgreich losgekickt wird, dass wir dann auch plötzlich sowas sehen, so in Wave 2 oder 3 meinetwegen, je nachdem mit wie vielen Figuren die starten, gibt es dann neben einem Wehrman auch Masken der Machtdämonen.
Ja, sowas
ist die Chance größer.
Ja, sowas meine ich ja. Weißt du, also guck mal, wenn jetzt das Starter-Setup meinetwegen sind He-Man, Skeletor, klar, und dann Beastman, Man-at-Arms und meinetwegen Teela und Evil-Lyn. Und dann gibt's halt vielleicht 2 Obskuritäten. Ja, das wäre doch auch mal was. Also, dass man halt mal nicht das Original 8-Pack nimmt oder so, dass man eben Zodek und, keine Ahnung, Merman erstmal nach hinten stellt. Oder meinetwegen, wenn jetzt alle sagen, nee, ein Cardback-Merman muss sein, was ich auch verstehen könnte, dann eben irgendwas anderes, so, keine Ahnung. Aber dass man dann eben noch mal so ein paar Figuren halt bekommt, vielleicht auch so ein Stück weit nach den alten Minicomics geht, so, die dann noch mal irgendwie mit reinpackt oder so. Und vielleicht auch dann Menace of Trapjaw meinetwegen, wenn es erstmal nur ein Repaint oder so sein muss. Aber das wäre zumindest noch mal was ich irgendwie dann ein Stück weit interessanter finden würde.
Wobei,
aber ja.
Sehe ich auch so. Wobei da wäre ich dann wirklich auch wieder, da wäre ich dann doch dafür, dass das wieder auf den alten Vintage-Karten kommt, weil es sich einfach besser einfügt in die Sammlung.
Ja.
Ich denke, so oder so wird es auf jeden Fall eine spannende Sache sein, das noch weiter zu verfolgen und Spekulationen hin oder her. Vielleicht sehen wir schon auf der San Diego Comic-Con selber, was Mattel da jetzt geplant hat und wie lange Mattel da überhaupt was bringen will. Vielleicht wird es auch wieder eine limitierte Geschichte mit nur 6 Figuren oder so, wie Moto Classics auch mal angefangen hat.
Man ja, stimmt, genau. Ja.
Und man weiß ja, was aus Moto Classics dann geworden ist, aus den lumpigen 6 Hauptcharakteren, die mal geplant waren. Ich finde es auf jeden Fall spannend, was da kommt und ich hoffe natürlich für jeden Sammler, der jetzt bei den aktuellen Super 7 Toylines dabei ist, dass da Sachen weitergehen. Wie gesagt, also Classics-Version der Masken der Machtdämonen will ich auch immer noch haben, aber diese neue Toyline bin ich gespannt, auch auf das, was Mattel sonst geplant hat. Für heute soll es aber erstmal gut sein. Wir haben jetzt schon wieder lang geredet und in diesem Sinne, ich hoffe, ihr bewertet uns auf iTunes, gebt uns Likes auf Facebook und YouTube, gebt gerne Kommentare ab. Ich bin auch jedes Mal froh, wenn ihr wieder einschaltet, natürlich, beziehungsweise euch die Folge runterladet. Auch das motiviert uns. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.
Also nicht nur auf iTunes, Facebook und YouTube kann man den Podcast anhören, sondern jetzt auch auf Spotify. Also einfach nach die Männische Quartett suchen und ist da jetzt auch verfügbar, wenn man das nicht auf anderen Podcast-Apps findet, wie ich jetzt schon mal gehört habe, dass in manchen Android-Podcast-Apps es manchmal nicht auftaucht. Aber bei Spotify sind wir jetzt auch drin. Ja, Super 7 hat ja jetzt im Supercast nur Testshots gezeigt von der William Stout Collection und der Club Grayscale Wave 4. Also da dauert es wohl noch ein bisschen. Also die ganzen Händler haben auch ihre geschätzten Erscheinungstermine ein bisschen nach hinten verschoben. Also Juni, Juli ist da eher unwahrscheinlich, würde ich sagen. Also da gehen wir eher Richtung Herbst bei den nächsten Figuren. Also der große nächste News-Hammer wird dann wohl wirklich die SDCC. Ja, nicht bis dahin, aber bis zur nächsten Folge. Servus.
Matthias hat schon angesprochen, ich freue mich auch auf die SDCC. Es ist wirklich wieder mal spannend, was Mattel da raushauen wird. gerne auch, was die anderen Super 7 und so weiter noch bringt. Bleibt spannend. Freue mich auf die nächste Folge und tschüss, bis dann.
Ja, ich mach's heute kurz und knapp. Tschüss, bis dann. Und wie ist der Name von Eldor, der Nachname? Ardo.
Einleuchtend.
Hilfe.
Schön.
Jo.
Gut. Das Hämonische Quartett. Präsentiert von PlanetEternia.de.
Was stimmt denn nur mit dir?
Ja, ich weiß auch nicht, der Matthias ist voll krank.
Ja, ich hoffe, so beim Durchlesen da gedacht.
Diese Intros werden auch immer, naja, gut.
Die werden immer, ja,
schöner.
Heute folgen wir Mattel zurück zu den Ursprüngen der Masters.
Zumindest.
Dem originalen Melkor 23, aka Melkor, sein Schmarrn. Dem,
tja, du hast deinen Namen angelegt, so wie der alte mit
Melkor 23, ja, scheiße.
Ja, ich bewege nur den Mund, da steht Michael.
Stimmt.
Ach so. Ja, ich habe es auch teilweise versucht. Was war das jetzt? Oh
Gott. Das ist bei mir hier was gewesen.
Ach so, okay. Ich
habe einen Pop-up, während ich was nachschauen
wollte. Okay.
Ich habe mir den Ton nicht deaktiviert.
Also nicht die Katze, oder Sepp?
Nein, die Katze wird sich eher so anhören.
Im Minicomic Powers of Grayskull, The Legends...
Das Hämanische Quartett, präsentiert von PlanetEternia.de.